Liebe und Hass. Das sind zwei sehr unterschiedliche Gefühle, die in einer Folge Nerd und Kultur in der Regel nur Platz haben, wenn Yves und ich über The Last Jedi diskutieren. Heute soll es aber nicht um The Last Jedi gehen, heute wird es um The Last Airbender gehen. Und dazu kommt, dass Yves heute gar nicht da ist. Und ich dachte, Yves ist heute für die Liebe zuständig, weil ich habe gesehen, seine Video-Review, ich habe sie mir extra nicht angeguckt, weil ich es ja vom Podcast nicht mache, aber die Überschrift war, besser als gedacht, Avatar auf Netflix, der Herr der Elemente. Und ich dachte, ah gut, dann hat wenigstens Yves die gute Stimmung heute dabei. Ganz so ist es jetzt leider nicht, aber er hat mir auch nochmal relativierend in der Privatnachricht geschrieben, ja gut, ich fand's jetzt okay. Ich fand's, warte, das Zitat war nur nett. Und ihr wisst, nett ist ein anderes Wort für, naja. Aber ich habe mir jemand anderen eingeladen, der auch deutlich mehr Ahnung von Avatar hat als Yves. Yves wäre eigentlich bei drei Seiten der, nicht der Medaille, aber bei drei Seiten dieser Diskussion die eine Seite gewesen, die gar keine Ahnung von dem Thema hat. Ich wäre die Seite gewesen, die ein bisschen Ahnung von dem Thema hat. Aber ich bin froh, dass ich heute die Seite da habe, die viel Ahnung von dem Thema hat. Nämlich mein lieber Kollege Paul von der GameStar. Hi, Paul.
Moin. Danke für die Einladung.
Natürlich kommst du direkt mit Moin.
Jetzt hast du mich natürlich ganz schön auf dem... Du hast mich natürlich ganz schön auf den Podest gestellt.
Hä?
Ne?
Aber das hast du ja selber. Du erinnerst dich an die großen Diskussionen, die wir im Großraumbüro hatten mit mehreren Kollegen. Und da hast du dich herauskristallisiert als jemand, der sich sehr gut auskennt und auch die Bücher gelesen hat.
Nee, das habe ich nicht. Nee? Die Bücher habe ich nicht gelesen.
Ich habe das gedacht, weil du so viel über den Inhalt der Bücher... Du hast doch auch über
ich weiß, worum es grob da geht, aber ich habe keins gelesen.
Okay, siehst du, das habe ich falsch rausgehört, hätte ich doch jemand anderen. Quatsch, auf gar keinen Fall. Ich bin ja froh, ich weiß auch nur ein bisschen was über die Bücher.
Ich kenne die Serie, da reden wir auch gleich noch drüber, wie gut ich diese Serie kenne und finde. Auch schon seit es sie gibt, also seit jetzt über 10 Jahren. Aber die Bücher, nee, da habe ich, leider bin ich da nie zugekommen.
Aber wer dein Moin wiedererkannt hat, der hat bestimmt schon mal ein GameStar-Video gesehen, vor allem die News. Daher kennt man das Moin, deswegen musste ich ganz kurz mich grinsen, dass das auch das erste Wort war, das du in unserem Podcast sagst.
Hallo.
Ja, da kommt sofort der Norddeutsche in dir raus. Also trotzdem vielen Dank, dass du da bist, ich freue mich. Und ja. Ich erinnere mich halt sehr gut an dieses Gespräch, weil da war ich in der Serie, ich glaube, ich war 6 Folgen drin. Also ich habe gerade mal 6 Folgen gesehen. Man muss dazu sagen, ich habe mich seit Jahren gewehrt, das zu gucken. Also gewehrt ist falsch. Das ist einfach so, ja, ich habe eine Watchliste. Da steht Avatar drauf. Unter 100 anderen Dingen. Und ich weiß noch, dass eine Ex-Freundin von mir immer drauf gepocht hat, dass ich das gucke. Und ich habe es einfach nie getan. Und die aktuelle Freundin hat mich dann dazu überredet, auch mit den weisen Worten, komm mal, die Serie kommt jetzt in einem Monat raus. Die Original, die Real-Life-Serie, die Live-Action-Serie. Findest du nicht, dass das ein guter Zeitpunkt ist, um das nachzuholen, damit du einen Vergleich hast? Und meistens bin ich an diesem Punkt immer so, ja gut, jetzt habe ich so lange ausgehalten, es nicht zu gucken, jetzt kann ich mit einer sehr neutralen Sicht rein, in dem Wissen, dass Yves das sowieso nicht gucken wird, habe ich gedacht, nee, da muss ich ja wenigstens ein bisschen was reinbringen und guck mir doch wenigstens die erste Staffel an oder ich gebe der Serie eine Chance. Ja, und es hat 6 Folgen gedauert und dann war ich ein Avatar-Ultra. Da standen wir da im Großraum und haben diskutiert, weil da waren gerade diese News groß, dass sie Sokka nicht den Chauvinisten haben sein lassen, den es meiner Meinung nach schon, und das wusste ich nach 6 Folgen, gebraucht hat, um ihm eine echte Charakterentwicklung zu geben. Und da waren die Befürchtungen von vielen Fans im Vorfeld groß, auch von mir. Und ob die sich bestätigt haben oder nicht, das werden wir im Laufe dieses Gesprächs rausfinden. Das zuerst spoilerfrei bleiben kann, auch wenn das eine, von 2005 war es, ne? Eine 13 Jahre alte Kinderserie ist. Es gibt durchaus Dinge, die man spoilern kann. Soweit werden wir nicht gehen. Wir werden aber einen Spoiler-Part haben, wo wir dann auch über diese Dinge reden, die man aber auch, finde ich, hören kann, wenn man noch nie Avatar gesehen hat. Aber so ist es ja nicht bei mir. Wie ist es denn bei dir? Wie hast du zu der Serie gefunden? Wie lange bist du denn schon Hardcore-Avatar-Fan?
Ich habe da gestern noch mal drüber nachgedacht. Mhm. Wann habe ich denn zum ersten Mal Avatar gesehen? Und tatsächlich war das nicht im Fernsehen, sondern das war zu einer Zeit, als noch Extras in Müsli-Packungen drin waren.
Aha.
Und da hatte ich in irgendeiner Müsli-Packung war eine DVD mit der ersten Folge Avatar.
Aha.
Und so habe ich das dann zum ersten Mal gesehen. Und diese erste Folge habe ich mit meinem Bruder dann x-mal geschaut. Und dann irgendwann später sind wir halt über Nickelodeon darauf gekommen, ah, guck mal, das ist ja das, was wir so geil finden. Und ja, seitdem haben wir das dann sehr regelmäßig geguckt. Das waren dann, glaube ich, früher immer so zwei Folgen hintereinander und immer an denselben Wochentagen. Und das war dann für uns auch immer Avatar-Tag. Und das haben wir sehr fleißig geschaut. Haben uns auch wirklich Mühe gegeben, jede Folge zu erwischen. Was auch ziemlich gut geklappt hat. Ich glaube, wir hatten nur sehr wenige Lücken. Ja, und da war es dann um mich geschehen. Das war, wann war das, 2005, sagst du? Ja, da war ich 8.
Aber da ist es original erschienen in den USA. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange es gedauert hat, bis es in Deutschland rauskam.
Ich glaube, dann war es aber einen Moment später. Ich glaube, ich war so vielleicht so 10 oder so.
Man sieht ja schon an der Werbepolitik, das ist eben keine klassische Streaming-Serie, auch wenn sie auf Netflix läuft. Das war sogar einer meiner Kritikpunkte an der ersten Staffel zumindest. Ich weiß nicht, welcher Praktikant die Dateien eingelesen hat bei Netflix, aber, aber die Qualität, das ist ja SD, ganz schlecht kodiert auch. Also so, als hätte man es auf einer CD in einer Müsli-Packung gefunden und dann bei Netflix hochgeladen.
sorry.
Gerade bei Zeichentrick finde ich das sehr enttäuschend. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal Futurama in HD gesehen habe. Hm. Es ist auch irgendwie mysteriös auf meiner Festplatte gelandet und war versehentlich eine HD-Version. Und also damals. Und das war die erste Zeichentrickserie, die ich mal in HD gesehen habe. Und habe gedacht, oh. Ich dachte, das macht keinen großen Unterschied bei Zeichentrick. Nee, natürlich macht es einen Unterschied, weil jede gezeichnete Linie ja in analoger Form unendlich scharf ist. Und das kannst du sehr leicht auf HD umkodieren. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum keine Full-HD-Version von, also es muss ja nicht in 4K hochskaliert sein, aber keine Full-HD-Version auf Netflix existiert. Zumindest in den ersten zwei Staffeln habe ich bisher den Eindruck.
Total schade. Das ist auch immer, was mich am meisten überrascht, wenn ich dann doch wieder die ganz alten Folgen, also wirklich die ersten Folgen gucke. Es wird im Laufe der Serie wird's immer besser, aber besonders die erste Staffel leidet echt unter einer schlechten Grafikqualität. Es gab mal, habe ich jetzt entdeckt, ein Fanprojekt, um die Serie auf HD hochzuskalieren. Mhm. Die wurden aber, glaube ich, gecopyright claimed, striked, wie auch immer. Und soweit ich weiß, gab es dann einen Takedown.
In Zeiten von der AI sollte das eigentlich um Rechteinhaber, Nickelodeon, kein Problem sein, das nachzuliefern. Aber selbst ohne AI, wie gesagt, irgendwo liegen die Originalzeichnungen. Deswegen gibt es so viele Full-HD-Versionen von alten Zeichentrickfilmen. Und man ist ja noch mal überrascht, wie gut das aussieht. Sie nimmt nur mal alte Disney-Filme oder so. Und da ist jetzt keine große Nachbearbeitung dahinter. Höchstens, man will irgendwelche so Graining-Effekte auf der Filmrolle man raushaben. Dann ist das ein bisschen aufwendiger. Aber auch das gibt einen gewissen Charme. Jetzt ist natürlich eine Fernsehserie Mitte der Nullerjahre, ist jetzt nicht auf Film gebannt. Also die haben vielleicht wirklich nur so Beta-Tapes oder sowas, also wirklich Tapes. Das ist gut und möglich Mitte der Nullerjahre. Da war das mit das probateste Mittel, um sowas zu machen. Ich kann da jetzt nicht, ich habe da natürlich keine Hintergründe. Aber das ist etwas, da, über diese Hürde muss man nehmen, wenn man jetzt noch mit Avatar anfängt. Was ja echt viele von euch da draußen sind, weil klar war die neue Serie auf Netflix weltweit Nummer 1. Ich glaube, in über 70 Ländern oder so. Und im Nachgang dessen, und das muss ich der Serie schon mal hoch anrechnen, ist die Zeichentrickserie auch in die Top 10 geschossen. Und das freut mich sehr. Wie gesagt, die Hürden sind groß. Es war irgendwo unten auf meiner Watchlist. Es hatte keine Priorität. Und die ersten Folgen, unabhängig davon, dass man schon nach zwei Folgen merkt, oh, das ist eine Kinderserie, die durchaus ein bisschen cleverer ist und für Erwachsene sehr viele Metaebenen öffnet. Yep. Gerade in kriegserschütterten Zeiten wie jetzt gerade sieht man sehr viele Parallelen. Das ist sehr clever, dazu kommen wir auch gleich. Mhm. Aber das ist eine Serie, die mehr von Kindern abverlangt. Oder nicht unbedingt. Also du kannst das Ganze mal gucken als unschuldiges Kind. Ja. Und du kannst als Erwachsener daneben sitzen und denken, wow. Ja. Das sind Themen, das würde man der Serie nicht zutrauen. Und das macht die Serie besonders. Unabhängig davon ist es halt eine Nickelodeon-Serie von 2005. Das heißt, du hast gerade in der ersten Staffel, in der zweiten sind die Zeichnungen besser, aber gerade in der ersten Staffel siehst du das ein bisschen. Es ist auch ganz schlecht so die Werbeübergänge rausgeschnitten. Also wirklich mit Ton, der so Musik, die mitten in der Mitte so abcuttet und so. Ja. Weiche Blenden, die aus der Hölle sind. Das ist so etwas, also das ist, weißt du, ich hab's gesehen, hab gedacht, ich sehe, warum es so viele Leute lieben. Und ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich sehe, warum es die bis heute bestbewertete Zeichentrickserie der Welt ist. mit einer Wertung von auf IMDb 9,2 oder sowas, ist es unter den Top 10 Serien, die jemals gemacht worden sind. Knapp über Rick and Morty. Ich habe ja schon mal irgendwann fälschlicherweise gesagt, dass Rick and Morty die bestbewertete Zeichentrickserie der Welt ist. Da hatte ich mich aber vertan. Ich meinte die bestbewertete Sci-Fi-Serie der Welt. Aber es ist die zweitbestbewertete Zeichentrickserie der Welt. Avatar ist nochmal drüber. Und das ist so etwas, da habe ich ein bisschen gebraucht, auch wenn es kein Anime ist. Es ist ja ein bisschen im Anime-Stil.
Genau.
Ich bin ein großer Fan von Cowboy Bebop. Cowboy Bebop ist eine Serie, die ab der ersten Folge dramaturgisch und zeichnerisch und inszenatorisch so viel besser ist als fast jede andere Zeichentrickserie, die bis heute existiert. Und Avatar habe ich ein bisschen gebraucht, aber schon ab der zweiten Folge liebst du die Charaktere.
Ja, total.
So, da fängst du an zu lachen und zu lieben.
Total. Und das ist halt echt das Ding, was Avatar ausmacht. Das sind die Charaktere, das Storytelling, die Welt, die total bunt und kreativ ist, wie dir das alles vermittelt wird. Und es hat halt, die Originalserie hat den besten Character-Arc aller Zeiten. In irgendeinem Medium, möchte ich jetzt behaupten. Noch dazu muss ich jetzt einmal sagen, um meine Stellung zu Avatar einmal deutlich zu machen. Aha. Das ist in meinen Augen die beste Serie aller Zeiten und auch meine Lieblingsserie.
Ja.
Das wird sich auch nie ändern. Da bin ich jetzt biased. das gebe ich zu. Aber damit bin ich eben als Kind, hat mich das erste Mal getroffen, hat mich komplett umgehauen, weil was gab es sonst links und rechts neben Avatar auf Netflix? Auf Nickelodeon meine ich natürlich. SpongeBob oder Jimmy Neutron oder sowas. Da sticht ein Avatar komplett raus, weil es auch ein ganz anderes Storytelling hat. Alles andere war eher so episodenhaft. Halt, ja, guck mal hier, jetzt passiert in diesen 20 Minuten irgendwas Witziges, was dann in der nächsten 20 Minuten Folge scheißegal ist. Und deswegen hat mich Avatar damals auch so mitgenommen, weil das halt über drei Staffeln eine kontinuierliche Story war, wo du wirklich, gut, ein paar Folgen waren Filler, aber wo fast jede Folge was zur Handlung beiträgt.
Mhm. Wobei ich, und das finde ich als ein Vorteil von Avatar, es ist trotzdem eine Serie, die verstanden hat, dass in Episoden erzählt wird.
Ja.
Ich weiß noch, hier der Creator von Loki, Michael Waldron, hat mal so schön gesagt, dass eine gute Serie sich auch dadurch auszeichnet, dass jede Episode die Episode ist.
Ja.
Du siehst den Episodentitel, du siehst eine Szene aus der Episode und du weißt ganz genau, ah, das ist die Folge. So, das trägt zum Charakter einer guten Serie dazu, dass es nicht nur eine durchgehende Handlung ist, sondern dass die Handlung ist zwar übergreifend, aber jede Episode schafft es, eine in sich geschlossene Geschichte zu erzählen, die emotionalen Anker hat, einen emotionalen Relief, vielleicht sogar auf einer Metaebene viel mehr zu erzählen hat. Und so ist es ja bei Avatar. Und das bei einer Kinderserie. Guck mal, ich bin zwei Drittel, zweite Staffel bin ich gerade. Also ich bin noch nicht durch. Und das Ding ist, ich kann dir keine einzige schlechte Episode Avatar nennen. Also nicht mal mittelmäßig. Ich finde die alle toll. Ich habe gerade eine Folge gesehen und die hat die würde man unter dem bösen Überbegriff Filler-Folge bezeichnen, in jeder anderen Serie, da auch wahrscheinlich, aber das zeigt, was eine gute Filler-Folge ausmacht. Die heißt Tales of Bazing Jay. Oh,
Tales of Bazing Jay ist die geilste Folge dieser ganzen Serie.
Also, das ist eine Folge, also da habe ich feuchte Augen gehabt.
Ey.
Und das ist halt, das ist eine Episodenfolge, weißt du, also einzelne, also für die Leute da draußen, wir reden von, das ist eine 20-Minuten-Serie, ne?
Ja.
Eine 20-Minuten-Folgenserie. Und ich glaube, das sind 4 oder 5, also wirklich 4-5-minütige Mini-Episoden.
Ja.
Und einer davon, also ich habe jetzt gerade, während ich rede, kriege ich einen kleinen Kloß im Hals.
Ja.
Also das ist ja der Hammer.
Mhm.
Dass eine Serie sowas kann.
Ja, und, es ist eben Filler. Klar, der Plot wird jetzt nicht stark vorangetrieben, aber du wirst halt in diesen Mini-Episoden innerhalb einer Episode den Charakteren so viel näher gebracht. Also
genau.
Du kennst die schon ziemlich gut und dann kriegen die aber alle nochmal eine Schippe obendrauf an Character Building, auch von Elementen, die du vorher vielleicht gar nicht so kanntest. Gerade bei, ich sag's jetzt einfach, bei Onkel Iroh, der da die schönste Kurzgeschichte in dieser Folge hat.
Ja.
Schönste und traurigste. Und da muss ich auch immer heulen, wenn ich Lies from the Vine höre.
Ja, genau. Das ist so ein Trick, den die Realserie sich durch dessen bewusst ist,
ja.
So ein bisschen. wir müssen jetzt langsam natürlich in die Generalkritik oder ja. Es muss ja nicht general, es muss ja nicht nur Kritik sein, weil Kritik ja natürlich in jede Richtung schlagen kann, von der Serie gehen. Aber keine Sorge, die Liebe, die wir für Avatar, die Originalserie empfinden, die wird sich jetzt hoffentlich durch den weiteren Podcast, wird sie mich zumindest tragen, weil ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt einen Podcast zu machen, wo ich die ganze Zeit nur Hate auf eine Serie drüber schütte, die ja durchaus gute Punkte hat. Aber jetzt, um eine Überleitung zu schaffen, gut oder okay und sehenswert, und was die Serie auf jeden Fall hat, ist Production Value. Sie kostet über 100 Millionen, also was ist 120 Millionen hat sie, glaube ich, gekostet. Das ist so viel wie House of the Dragon. Man sieht das hier und da. Hier und da fragt man sich, okay, hättet ihr nicht einen besseren Greenscreen als den vom Wettermann finden können? Also das ist ein bisschen schwierig, aber okay. Es gab auch große Produktionsprobleme, dazu kommen wir auch gleich zu sprechen. That being said, dass es irgendwie okay ist. Irgendwie okay. Und weißt du, ich sitze ja da und denke, ich könnte jetzt aber auch eine Folge Avatar schauen. Mhm. Also ich meine, das richtige Avatar.
Das größte Problem der Netflix-Serie ist, die ist ganz okay, aber es gibt halt die bessere Version dieser Serie.
Mhm. Und diese Realserie hat für mich 0,0% Mehrwert. Nichts. Also es gibt ein paar Dinge, wo ich denke, okay, das ist ein interessanter Weg, den ihr geht. Ah, nee, ihr geht ihn doch nicht. Okay, dann halt nicht.
Ja.
Ich sehe Potenzial, wenn man es hätte besser machen können. Hat auch mit der Production-Geschichte zu tun, mit der Produktionsgeschichte. Aber also für mich ist das wirklich eine Qual gewesen, das zu gucken in dem Kontext, dass mir die Zeichentrickserie noch gefehlt hat. Ich war schon weiter an der Zeichentrickserie. Es war nicht so, als hätte mich jetzt die Realserie irgendwie gespoilert. Ich habe gedacht, das will ich aber einen Zeichentrick sehen. Nee. Also die letzten Wochen sahen bei mir so aus. Ich habe jeden Sonntag habe ich einen Binge-Marathon Avatar hingelegt. Fast jeden Sonntag. Und ich habe immer mal wieder unter der Woche so zum Essen so, man guckt ja nie nur eine Folge Avatar, man guckt zwei oder drei. Ja. In der Regel waren es drei Folgen geguckt. Und immer so weiter. Und weißt du, ich freue mich seit Wochen auf jeden Sonntag. Sonntag ist, ich bin mittlerweile in dem Alter angekommen, wo ich meinen Vater verstehe. Für ihn war der Sonntag immer heilig. Ja. Es war so dieses, da mache ich nichts. Also mein Papa ist jemand, der hat auch samstags sich irgendwie totgearbeitet, aber Sonntag war, nee, Füße hoch, Fernsehen oder sonst was, aber da wird nichts anderes getan als Freizeit.
Am Sonntag soll der Herr ruhen.
Ja, das ist so nach dem Motto, ne? Also gut, das ist vom Dorf her, da war das wirklich noch die Einstellung, aber ich verstehe jetzt, wo es in Wirklichkeit herkommt. Mhm. Ich habe das mal im Podcast von Fest und Flauschig gehört. Ina Müller hat das mal gesagt, die große Moderatorin, du weißt schon, Jürgen Hurensohn.
Ja, genau.
Ina Müller hat so schön gesagt, Sonntag, wenn Leute sie fragen, ob sie am Sonntag was machen will, sagt sie immer, nee, da kann ich nicht. Und dann, wenn sie fragen, hey, warum, was machst du denn? Ich habe Freizeit. Sonntag ist meine Freizeit. Ja. Und Sonntag ist meine Freizeit. Das ist mein Runterkommen-Tag, an dem ich nicht arbeite.
Ja.
Und dann sitze ich die letzten Wochen da und gucke halt Avatar. Und da freue ich mich drauf. Und ich weiß, es gab den einen oder anderen Sonntag, weil die Serie ist jetzt seit zwei Wochen draußen, die neue, wo ich wirklich gedacht habe, also eigentlich müsste ich jetzt weiter gucken. Mhm. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit bis zum Podcast.
Das ging mir ganz genauso. Ich war auch über die letzten Wochen, ich habe erstmal sehr lange gebraucht, bis ich angefangen habe, die Serie zu schauen. Ich habe gar nicht irgendwie aus Interesse dann, ach, jetzt ist sie draußen, jetzt gucke ich direkt rein. Das wollte ich ursprünglich machen, aber dann war der Tag da und ich war so, ja, ach, ich kann jetzt auch was anderes machen.
Und das andere war Avatar gucken?
Nee, das andere war Helder was zocken.
Okay, das ist ein anderes Thema.
Ich habe da.
Aber alles ist besser, als die Serie jetzt zu gucken.
So ein bisschen alles, war das Gefühl. Und dann rückt er aber heute immer näher. Und wir haben es gerade im Vorgespräch schon kurz festgestellt, wir haben beide gestern erst das Finale geschaut.
Ja.
Also, wenn ich ein generelles Fazit zu der Serie einmal abgeben darf, zu der Netflix-Adaption, ohne jetzt zu spoilern, ich würde ihr so eine 5 oder 6 von 10 geben. Die hat auf jeden Fall ihre Momente. Und in diesen Momenten hat mich die Serie auch teilweise ziemlich angesprochen.
Mhm.
Aber das Writing ist unter aller Sau. Mhm. Also sowohl teilweise die Plotkonstruktion als auch die Dialoge. Es gab viele Momente, wo ich war, ey, das war richtig cool, nice, cool, sowas in Live-Action zu sehen. Und dann fangen sie an zu reden.
So ein bisschen. Ich war nach der ersten Folge schon, habe ich ein Zitat von Onkel Iroh gedroppt. Und ich kannte das Meme, ich kannte nicht die Szene, weil die kommt, glaube ich, erst in der zweiten Staffel vor. Ich bin immer noch nicht an der Stelle, glaube ich, an der er das sagt. Aber er sagt so schön, wisdom is chasing you, but you have always been faster. Ja. Und das ist, an dieses Zitat denke ich bei jedem Dialog der Live-Action-Serie.
Ja.
Das ist so, da fehlt die Weisheit.
Es ist jede Menge Plot, 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 Plot.
Mhm.
Ohne viel Story. Jede Menge Exposition, die es teilweise auch nicht braucht.
Mhm.
Sie mussten natürlich ein paar Sachen streichen. Ich habe jetzt aus der Vorlage nichts vermisst unbedingt. Die wichtigsten Plotpoints aus der Vorlage haben sie in der Live-Adaption drin gehabt, das muss man sagen. Sie haben es ja ein bisschen geremaxed immer. Wir sind ja noch nicht im Spoiler-Teil, aber sie haben halt so ein paar Episoden dann zusammengelegt. Meistens konnte ich auch nachvollziehen, warum. Teilweise war die Umsetzung davon aber furchtbar. Also ich fand, das ist eine coole Idee, das so zu machen. Ja, aber dann halt auch richtig machen.
Ja, da kommt jetzt, ihr hört, jetzt kommt der Hassteil. Wir werden jetzt hin und her springen zwischen, okay, so kann man es machen und das ist das Problem, warum es da nicht so gut ist. Weil, um nochmal so generelle Eindrücke, das ist ja ein bisschen anekdotenhaft, immer noch so aufzufangen, bevor ich die erste Folge geguckt habe, ich habe mir 1-2 Tage Zeit gelassen, weil ich habe tatsächlich lieber Avatar weitergeschaut. Ich hatte keine Lust. Ich fand die Trailer schon nicht so toll. Ich verstehe, warum alle draufgeschaut haben und gesagt haben, boah, geil, die Production Value. Aber ich habe schon in den Trailern gesehen, oh. Und warum lassen sie Aang so wenig reden in den Trailern? Denkt mal darüber nach, liebe Leute. Aang. So, das ist halt so, die Hauptfigur, oder in der deutschen Fassung Aang, ist halt, das ist eine unglaublich gute Hauptfigur. Weil er vielleicht so ähnlich wie Monkey D. Ruffy in One Piece, so eine unglaublich gute, naive Zusammenfassung von Optimismus ist. So mit einem so ansteckenden Optimismus, dass man nach jeder Folge glücklicher und zuversichtlicher wieder rausgeht.
Ja.
Das musst du erstmal schaffen in der Hauptfigur und ihr trotzdem Tiefen geben.
Ja, eben. Es gibt so viele fantastische Charaktere in dieser Serie, dass Aang oft so ein bisschen so einen gewissen Ruf hat, dass er relativ uninteressant als Charakter ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Nee, es sind nicht. Einfach, es gibt einfach so viele gute Charaktere in dieser Serie. Besonders, also am meisten Zuko dabei, der ist einfach, finde ich, einer der interessantesten Charaktere. Nicht unbedingt mein Lieblingscharakter, aber ist noch ein anderes Thema.
Aber das ist ein super interessanter Charakter, gerade für so einen Bösewicht.
Genau, total. Besonders dann mit Iroh auf der Seite noch. Toph aus Staffel 2 ist einer meiner Lieblingscharaktere aus der Serie. Obwohl sie einen sehr flachen Charakter-Arc hat, ohne jetzt dir was vorwegzunehmen, du hast ja noch nicht zu Ende geschaut. Und trotzdem ist halt, trotz dieser Bandbreite an gut geschriebenen Charakteren, ist Aang immer noch ein fantastischer Charakter, wie du sagst. Von aus dem Kern heraus optimistisch, in jeder Faser seines Seins so ungefähr, wird immer von Zweifeln geplagt. So, kann ich denn so überhaupt so optimistisch sein in dieser Welt? Es lastet so viel Verantwortung auf meinen Schultern. Ich bin ja der Avatar. Spoiler. ich bin ja der Avatar. Ich muss das hier alles schaffen. Und er kriegt auch immer viel auferlegt von anderen. Und trotzdem schafft er es halt, überall auch mit einem Lachen durch eine Situation zu gehen.
Ja, und vor allem mit einem ansteckenden Lachen.
Ja.
Ne? Also die ganze Dynamik nimmt dich sofort mit. Eine Gruppendynamik, wie man sie so selten sieht in Serien, also Firefly zum Beispiel oder eine Filmserie wie Star Wars, wo du einfach weißt, okay, die haben jetzt gerade 3 Leute in einen Raum geschmissen und du weißt, du wirst diese 3 Leute jetzt für immer in dein Herz schließen. Das ist einfach so.
Ja.
Es gibt es sehr wenig in der Film- und Seriengeschichte und Avatar gehört da dazu. Und das ist halt der Maßstab. Avatar ist eine der bestbewerteten Serien. Ich nehme jetzt ganz bewusst diesen Animations-Malus, der ja immer so dazu gedichtet wird. Es ist ja nur Animation, ne? Gerade in Deutschland. Oh, ist ja nur für Kinder. Mhm. Wie Guillermo del Toro immer gesagt hat, der große Regisseur, Animationsfilm ist kein Genre, Animationsfilm ist Film.
Ja.
Und das ist so vielleicht auch mein Problem damit, dadurch, dass so vieles einfach nur recycelt ist und in eine andere Struktur gepresst ist. Jetzt machen wir mal einen Übergang zu diesem Produktionsproblem, die Serie durchaus hatte, nämlich sie folgt sehr streng der sogenannten Netflix-Formel. Netflix weiß durch algorithmische Auswertung ihrer Serien, dass jede Folge mit einem Cliffhanger enden muss. Jede Folge. Sie wissen ganz genau, dass der übergreifende Arc so wichtig ist, weil selbst bei mittelmäßigen Serien bleiben die Leute dann einfach kleben und gucken das. Ob es als Guilty Pleasure ist oder weil sie einfach wirklich, wirklich, wirklich unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht. Und bis zu wissen gerade funktioniert es auch, aber bis zu wissen gerade stößt du dann auch an Qualitätsgrenzen. Ich finde auch, ein paar der besten Netflix-Serien sind ja keine Original-Netflix-Serien. Ja. Sowas wie Better Call Saul zum Beispiel. Eine Serie, die ganz genau weiß, dass sie einen übergreifenden Arc hat, aber jede Folge die Folge sein muss.
Ja.
Und das fehlt mir an dieser Serie extrem. Da ist es mir extrem aufgefallen, okay, ich verstehe jetzt langsam, was die Gründe sind, warum, und das ist wichtig zu wissen. Deswegen waren alle so euphorisch am Anfang dieser Serie. Oh, die Original-Creator von Avatar sind dabei und sind Creator dieser Serie. Da muss das ja eine Faithful Adaptation sein. So wie bei One Piece zum Beispiel, wo du genau weißt, der Creator von One Piece ist extrem involviert. Er ist zwar nicht der Showrunner der Serie, aber alles geht über seinen Schreibtisch. Dann weißt du, das ist eine Faithful Adaptation.
Mhm.
Hier ist es so, die sind halt mit einer Produktion gegangen. Und zwar schon vor, wann war das? Vor einem Jahr? Vor zwei Jahren?
Relativ früh tatsächlich, ja.
Im Casting-Prozess, würde ich mal behaupten, in der Pre-Production.
Ja.
Und das ist schon mal, das sind Warnsignale, ne?
Mhm.
Und ich finde, man sieht, warum sie da gegangen sind. Das hat sich in eine Richtung entwickelt, die ihnen nicht gefallen hat. Eben diese Netflix-Struktur. Das ist das Erste, was mir ins Auge springt. Das andere ist natürlich, wie du sagst, wenn du so unglaublich gut ausgearbeitete Charaktere hast, aber die Serie an vielen Stellen gar nicht daran interessiert ist, diese Charaktere auch auf dieser Augenhöhe zu ergründen, sondern stattdessen, statt ihnen Character-Arcs zu geben, so wie Zuko, haben wir ja schon gesagt, Sokka. Zuko ist ja der Prinz.
Zuko.
Ich bin immer schlecht mit den Namen. Zuko, Sokka. So, jetzt haben wir es gleich.
Zuko und Sokka.
Sokka wie Fußball, aber anders geschrieben. Und Zuko ist der Prinz.
Genau.
So, jetzt aber. Also Sokka, da siehst du schon, in welche Richtung es sich so entwickelt hat. Also dieses dunkle Bauchgefühl. Und mein Eindruck auch von anderen Leuten war, ich weiß noch, als ich so, ich habe ja ein bisschen ein paar Tage später geschaut und ich habe mit anderen geredet, ja, wie fandet ihr denn die Serie? Oder ich habe sie auf Twitter verfolgt, so, wie fanden sie denn die Serie? Und alle so, ich weiß noch nicht. Sie haben noch konnten noch keine Meinung festigen. Er hat gemerkt, hin und her gerissen zwischen, ich sehe gerade die 100 Millionen Budget, dieses Netflix-Produktionsbudget, aber irgendwas daran gibt mir ein schlechtes Bauchgefühl.
Ja.
Und sie konnten mir den Finger nicht drauf zeigen. Und ich war so in einer Folge, okay, Exposition-Dumping-Dialog. Sie haben sogar die Exposition zweimal drin, das Intro von der Originalserie zweimal in derselben Folge, als ob du zu dumm wärst, zu verstehen, was beim ersten Mal gesagt worden ist.
Ja, das fand ich, ich weiß nicht, ob du hast auf Englisch geschaut, nehme ich an, ne?
Ich habe beides auf Englisch geschaut, okay. Ja.
Ich habe es jetzt extra auf Deutsch geschaut, weil ich das Original auch in Deutsch kennengelernt habe und auch besser finde auf Deutsch. Ich finde die Synchronstimmen im Deutschen einfach viel besser als im Englischen.
Das habe ich auch schon mal gehört. Dazu habe ich eine eigene Mal. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Sorry, ich wollte dich eigentlich ausreden lassen, aber da muss ich ganz kurz dazu sagen. Ich kenne es nur auf Englisch. Ich finde die englischen Synchronstimmen natürlich fantastisch.
Ja, auf jeden Fall.
Am besten finde ich Onkel Iroh. Und was ich so cool finde ist, und das gibt mir noch mal so eine Ebene, also auch, dass coole Stars dabei sind, wie George Takei oder so, oder Mark Hamill zum Beispiel.
Mark Hamill, der ein
Synchronsprecher ist. Genau, er ist der Feuerlord und das ist das Witzige, weil ich finde, Onkel Iroh klingt schon wie Mark Hamill. Ich finde, Onkel Iroh klingt wie die chinesische Version eines Mark Hamill. Und das ist also des heutigen Mark Hamill, also der raue, mit der rauen Stimme Luke Skywalker. Und ich habe so eine Assoziation zu Onkel Iroh und da ist jetzt schade, dass Eve nicht da ist, weil das würde ihn auf die Palme bringen, aber ich liebe alles daran an diesem Vergleich. Für mich ist Onkel Iroh in der Serie das, was Luke Skywalker in The Last Jedi ist. Ein kauziger Typ, der diese Zitze nuckelt und seine Milch trinkt, aber halt, also so wie Onkel Iroh seinen Tee trinkt, aber dahinter steckt eine unglaubliche Macht, die gebändigt ist, die zurückhaltend ist, eine Weisheit, die nicht das Gefühl hat, sie muss die ganze Zeit diese Weisheit mit allen teilen, sondern sie die Leute nur in die richtige Richtung schubsen, damit sie von selbst drauf kommen.
Meine Meinung dazu ist, ich gehe so halb mit, ich sage, Onkel Iroh, also Luke Skywalker in The Last Jedi hätte so sein müssen wie Onkel Iroh. Ich fand, er war noch nicht ganz da.
Okay, okay, fair enough. Umso passender, dass dann Mark Hamill der Bruder von ihm ist.
Ja.
In der Zeichentrickserie.
Ja.
Umso passender. Also ich finde die englische Synchro ganz toll. Ich habe aber Teile von der deutschen gesehen und ich habe daran auch nichts auszusetzen. Auch Onkel Iroh hat eine fantastische Stimme, ja, die jeder kennt, die ich aber gerade nicht zuordnen kann, wer es war.
Ich bin da auch jetzt, also ich bin da normalerweise ziemlich gut in Synchronstimmen, aber jetzt gerade, also kann ich jetzt natürlich einfach so in den Raum behaupten, aber ich kann es jetzt auch gerade nicht.
Aber die kennt man.
Aber
die kennt man.
Auf jeden Fall fantastisch und man kann das, also egal ob Englisch oder Deutsch, kann man nichts falsch machen. Jedenfalls habe ich jetzt die Netflix-Serie auch auf Deutsch geschaut und zu meiner Überraschung und zu meiner Freude waren ganz viele Originalstimmen der deutschen Synchro dabei. Das fand ich richtig cool. Katara hatte ihre Stimme, Sokka hatte seine Stimme, Zuko hatte seine Stimme. Der Synchronsprecher von Zuko ist im Deutschen sowieso Chefskiss.
Okay.
Auch ganz bekannter Synchronsprecher. Ich kann nur seinen Namen jetzt gerade nicht. Ich google vielleicht gleich mal schnell. Die, ganz cool, es gibt ja noch die Korra-Serie, also die Avatarin danach, Aang. Und dort gibt es auch noch, Mini-Spoiler, dort gibt es noch die alte Katara. Und die Stimme der alten Katara aus Korra war die Stimme der Oma von Katara in der Netflix-Serie.
Cooler Kniff.
Und das fand ich ganz cool. Und deswegen hatte ich auch im ersten Moment, in der ersten Folge, erzählt die Oma dann ja nochmal das Original-Intro. Und das dann mit Kataras Stimme in Anführungsstrichen zu hören, das fand ich schon schön. Aber es war natürlich Quatsch, dass dieses Intro zweimal drin war. Besonders dann so sehr künstlich da reingeschossen. Hätten sie das am Anfang gehabt, hätte ich nichts gesagt. Und
ja,
gut ist.
Ja.
Aber hatten sie nicht. Und naja.
Es ist ein Symptom. Es ist eine Kleinigkeit, über die man sich aufregen könnte oder sagen könnte, ist doch egal. Nein, es ist ein Symptom. Es ist ein Symptom für alles, was in diesen 8 Folgen passiert. Diese Serie hält dich für dumm. Sie glaubt wirklich, etwas, was Nickelodeon in 20-Minuten-Häppchen dir erzählen konnte, Kindern erzählen konnte, bist du als Erwachsener nicht in der Lage zu verstehen. Es muss dir vorgekaut werden.
Ja, jedes bisschen.
Jede Szene hat eine Funktion, sowohl in der Zeichentrick als auch in der Realserie. Nur die Funktion in der Realserie ist, dir die Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und die Funktion von sehr vielen Szenen in der Zeichentrickserie ist, dir die Charaktere zu erzählen.
Ja.
Damit du die Bindung hast.
Ja.
Und das ist wirklich. Also diese neue Serie ist für mich ein Musterbeispiel von schlechtem Writing. So schreibst du nicht Figuren.
Das ist halt genau das. Sie machen halt Tell, Don't Show. Genauso wie es nicht soll. Und auch ganz viel Exposition an Stellen, wo es sie gar nicht gebraucht hätte.
Ja, natürlich nicht.
Kinder
verstehen das. Wieso sollen wir das nicht
wissen? Ja, und vor allem irgendwelche Lore-Pieces aus den Büchern dann mit eingebracht, die ganz cool sind, wenn du die Lore kennst, aber für die Geschichte gerade völlig irrelevant sind.
Ja.
Weil es auch dann nicht weiter darauf eingegangen wird. Es ist so, ja, das Messer ist besonders, weil so und so. Ja, scheißegal, ist ein Messer.
Ja.
So, und was er damit macht, ist halt, was man mit so einem Messer so macht.
Ja. Wenn die in der Zeichentrickserie das machen, benutzen sie das Prinzip von Chekhovs Gun. Kennst du das?
Ja, ja. Das ist, du meinst auch das
Die Waffe auf der Theaterbühne.
Ja, genau.
Na, also für alle, die es noch nicht gehört haben, auch wenn ich es im Podcast schon mal erzählt habe, man hört ja nicht alle Folgen, Chekhovs Gun ist, du platzierst eine Waffe auf der Theaterbühne und der Zuschauer erwartet einfach, dass diese Waffe auch benutzt wird.
Ja.
Und solche Dinge, weißt du, der große Vorteil von Animation, und das vergessen viele, Animation ist aufwendig, unglaublich aufwendig. Und das bedeutet, dass jeder Frame zählt. Jeder Frame, der handgezeichnet ist, selbst heute, wo viel mehr am Computer gemacht wird in der Animation, ist jeder Frame wertvoll. Und wenn es ein schöner Frame ist, wie Spider-Man Into the Spider-Verse, steckt ja trotzdem super viel Arbeit in jedem Frame drin, auch wenn es ans Computer kommt. Also wird Zeit wertvoll bemessen und man muss super effektiv erzählen. Und das sorgt dafür, dass so viele Zeichentrickfilme so gut sind, gerade oder dann auch Pixar-Filme, wo die Renderzeiten für jeden Frame auch groß sind. Da war ja immer bei den alten Pixar-Filmen dieses Credo, das Steve Jobs als Besitzer und Gründer von Pixar immer wieder hervorgehoben hat, dieses Story, Story, Story. Das sind die 3 Regeln von Pixar. Story, Story, Story. Hat es mit der Story zu tun. So, und deswegen ist jeder Frame wertvoll. Der Unterschied zu einer auch 120 Millionen Dollar Budget Live-Action-Serie ist, wenn du das Geld erstmal ausgegeben hast für Post-Production vorgeplant und das Set gebaut hast und die Schauspieler eingekleidet hast und die da stehen und jetzt drehen sollen, dann ist es fast egal, wie viel Takes sie brauchen. Es ist fast egal, wie lang der Dialog ist, ob der Dialog jetzt 10 Minuten geht oder 5 Minuten. Es ist sogar effektiver, wenn der Dialog lange geht, Weil dann hast du von der 50-Minuten-Episode hast du auf einmal 10% abgefrühstückt und musst nicht mehr Geld dafür ausgeben, als wenn die Szene nur eine Minute gehen würde. Es ist also im ökonomischen Interesse, Live-Action lange zu erzählen. Und ich finde, das merkt man, weil als Argument könnte man jetzt anführen, wegen dem Writing, ja gut, aber die Zeichentrickserie, ne, hier Nickelodeon, über 20 Episoden pro Staffel, weil Fernsehen, die haben ja super viel Zeit, die Charaktere zu erzählen. Und dieses tolle Live-Action Netflix 120 Millionen Ding, die haben das natürlich nicht. Die müssen dann gucken, wie sie alles zusammenschweißen oder nicht. Mhm. Ja, aber das Problem ist, jede einzelne Folge auf Netflix dauert eine Stunde und es sind 8.
Ja.
Wir reden hier von 8 Stunden. Du kannst, eine Folge Netflix besteht aus 3 Zeichentrick-Episoden. Jetzt kannst du mal kurz hochrechnen.
Ja,
Moment
21,
mal.
Nee, 24 Folgen.
Ja, dann, das sind mehr als eine Staffel Avatar.
Ja, müsste also passen.
Du hast da mehr Zeit verschwendet. Und du fragst, wo ist diese Zeit hin? Also, ihr erzählt weniger, ihr macht viel weniger mit den Charakteren, ihr habt viel weniger interessante Geschichten, ihr habt nur alles auf 1 Stunde gestreckt. So, ja. Das ist ganz komisches Gefühl. Ich weiß, Live-Action und Animation hat anderes Pacing, aber Scrubs geht auch nur 20 Minuten pro Folge. Und in fast jeder Folge Scrubs hast du was zum Heulen oder zum Lachen.
Ja.
Also zum mit Freudentränen, weißt du, was ich meine? Jede Folge hat einen emotionalen Arc. Und das erzählt sie dir in 20 Minuten. Eine gute Episode macht das immer.
Ja.
Und das ist diese Avatar-Serie nicht. Es ist ungefähr so, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal König der Löwen in Live-Action gesehen habe. Und König der Löwen Zeichentrick war mein erster Kinofilm. Das war der erste Film, wo ich als Kind war. Und ich liebe König der Löwen bis heute. Fantastisch. Tolle Shakespeare-Adaption. Ja, Google it, if you don't know what I mean. Tolle Shakespeare-Adaption. super geil und on point. Der Realfilm geht, glaube ich, eine halbe Stunde länger. Deutlich länger. Und sie haben trotzdem Szenen rausgeschnitten. Sie haben Szenen aus der. Hä? Wieso? Wie habt ihr es geschafft, länger zu sein und Sachen noch rauszuschneiden? Und ihr seid sowieso so viel seelenloser. Es ist technisch beeindruckend, aber es ist komplett seelenlos. Und du siehst tote Tieraugen. So, ja. Und so ähnlich ist es hier. So, Momo sieht toll animiert aus, aber wie oft habe ich den gesehen in
der Live?
Ich kann es an einer Hand abzählen.
Genau, und
das macht dann wenig mit mir.
Ja, so. Das ist. Momo und Appa sind halt in der Zeichentrickserie nicht bloß die Pets. Sondern das sind auch vollwertige Mitglieder des Team Avatar. So komisch das klingt.
Mhm.
Aber die haben halt auch ihre ganz eigenen Charakterzüge. Und in der Netflix-Adaption ist es wesentlich animalischer, aber halt, ja, also sie haben komplett den Zauber verloren. Also der zum Beispiel Appa, sein Charakter ist, er ist halt groß, träge, und ein gemütlicher Typ, lässt sich nicht stressen, kann aber auch richtig sauer werden, wenn du ihm auf den Geist gehst. Und Momo ist halt ein kleiner Frechdachs, der gerne Leute ärgert und sehr gerne essen mag. Eigentlich so ein bisschen Zocker als Lemur. und in der Netflix-Adaption sind es halt wirklich, ist Appa nur das Transportmittel und Momo ist nur da, eigentlich nur damit die Leute nicht meckern können, dass Momo fehlt.
Ja, und ich hatte für einen kurzen Moment das Gefühl, sie schreiben ihn raus, weil, komm schon, 120 Millionen sind 20 Millionen zu viel. Wir schneiden Momo komplett raus, wir nehmen ihn jetzt raus, wir haben hier einen kleinen Moment, wo wir ihn rausnehmen könnten. Da habe ich wirklich gedacht so, wollt ihr mich gerade verarschen? Jetzt das auch noch? Habt ihr mir jetzt nicht genug in die Suppe gespuckt? Also, nur ein Beispiel nochmal für dieses Storytelling zu bringen. Es gibt eine Folge, die fängt damit an, dass sie mit den Haaren von Appa spielen. So, und das ist so ein charmanter Moment, weil Katara war es, glaube ich, die wollte die ganze Zeit, jetzt seid doch mal ernst, hört doch mal auf mit dem Quatsch. Ja. Und so, ja, sie hat recht, hört doch mal auf. Und zack, hat er den Schnurrbart mit den Haaren gemacht. Und so, und das ist super herzliche Momente, ne? Das ist so herzlich und toll. Und es ist Chekhovs Gun. Es spielt eine Rolle. Es ist keine verschwendete Zeit. Und klar, das kommt, es käme, glaube ich, gar nicht. Warte mal, war das in der ersten
Staffel? Ich glaube, es ist zweite Staffel.
Was du meinst. Doch, es ist die zweite Staffel, ja. Es käme jetzt hier nicht vor, aber diese Serie ist nicht diese Art von Serie.
Ja.
Die hat nicht dieses Storytelling. Du siehst es ganz gut an der ersten Folge. Da wusste ich, es ist vorbei. Ich kann diese Kacke nicht gucken. Ich mochte die erste Szene. Ich mochte die erste Szene, weil ich dachte, oh, das ist was Neues. Ich kenne das nicht.
Ja.
Es gibt der Serie einen Mehrwert, weil es anders ist. Anders im Sinne von, es ist wie Game of Thrones. Also, klar, Avatar ist nicht Game of Thrones. Du hast bei dieser Serie aber sehr oft das Gefühl, ey, wir mögen Game of Thrones und Avatar hat eine coole Welt, lass uns das doch Game of Thrones-mäßig erzählen. Aber dann sind sie wieder zu nah an der Zeichentrick.
Ja.
Die erste Szene dieser Serie ist ein, wir machen was komplett anderes. Und was komplett anderes, damit kann ich leben.
Ja.
Und es spielt zu einer anderen Zeit. Es hat nichts mit den Figuren zu tun. Und das hat mir auch die Inception gegeben. Warum habt ihr nicht einfach was anderes erzählt? Es gibt
ja
doch die Bücher.
Das ist,
es gibt
meine, das ist die größte Kritik, die ich an dieser Serie habe.
Ja.
Ihr wisst alle, es kann mir keiner bei Netflix erzählen oder keiner der Writer an dieser Serie, dass sie dachten, sie könnten eine bessere Version des Originals machen. Das können die mir nicht erzählen. Das wussten sie, dass das nicht geht. Warum versuchen sie es? Warum schreibt ihr, warum verfilmt ihr nicht die Kiyoshi-Bücher oder keine Ahnung, findet die Geschichte nach Korra noch ein bisschen weiter? Also macht was, es gibt noch so viel in diesem Universum, was offen ist. Vielleicht auch so ein paar einfach Parallel-Stories, die halt nichts unbedingt mit dem Avatar zu tun haben, sondern andere Sachen. Was ist während dieses 100-jährigen Kriegs passiert? Da gibt's kein Filmmaterial zu. Zeig uns doch da ein paar Elemente raus. Nö. Wir nehmen die bekannteste Geschichte aus diesem Universum, die beste Version davon existiert schon. Mhm. Wir machen sie nochmal, aber schlechter. Und es fühlt sich an wie ein Cash-Grab.
Dahinter stecken zwei Gedanken. Das eine ist der Cash-Grab. Die wissen ganz genau, Nostalgie ist etwas, was sich verkauft. Das ist etwas, was Lego vom Ruin gerettet hat, weil sie angefangen haben, nostalgische Sachen als Lizenzprodukte zu verkaufen. Das ist genau der Punkt.
Ja.
Disney hat gemerkt, okay, wir kriegen keine neuen guten Zeichentrickfilme hin, also müssen wir einfach nur Live-Action-Versionen davon machen, die spielen Milliarden ein. So, das ist dieser Cash-Grab, ne? Das andere ist, dahinter steckt eine Aussage und die nervt mich, um wieder auf Del Toro zurückzukommen. Ich habe das irgendwann als Tweet gelesen, der Gedanke ist nicht von mir, aber der hat sich in mir verfestigt. Diese Serie merkst du an, dass sie die ganze Zeit schreit, guck mal, ich bin Live-Action, ich bin cooler und besser als das Original.
Ja.
Ich bin cooler und besser als Zeichentrick. So ähnlich wie bei, von mir aus, König der Löwen. Und das ist halt so etwas, nee, das bist du nicht. Das bist du zu keiner einzigen Sekunde. Diese gezeichneten Dinge sind dir in so vielen Sachen überlegen. Ob es im Writing ist, ob es in dem Charme ist, der in den Figuren steckt. Mag sein, dass in der deutschen Synchro mehr rüberkommt. Im englischen Original sind die Figuren auch anders charakterisiert und anders gespielt einfach. Das mag vielleicht mit den deutschen Synchronsprechern nicht so sein.
Ich habe irgendwie mal eine Folge oder eine halbe Folge auf Englisch dann mal geschaut, einfach um zu gucken, wie ist es denn auf Englisch. Und da fällt einem auf jeden Fall auf. Also ich finde die schauspielerische Leistung, finde ich, gut für das, was es halt im Skript zu holen gab.
Mhm.
Also die muss man sagen, die Schauspieler, Schauspielerinnen haben das Skript so gut umgesetzt, wie es ging. Muss man denen zugutehalten. Nur das Skript ist halt echt Käse. So.
Also. Es gibt denen echt viel zu tun. Also sind gute Schauspieler dabei.
Ja.
Ich finde, ein paar Rollen sind trotzdem miscast.
Ich finde, einmal kurz, um was Positives vorher zu sagen.
Ja?
Ich finde den Cast eigentlich ziemlich gut. Ich bin sehr zufrieden mit Aang. Ich mag Sokka sehr gerne. Zuko finde ich gut besetzt. Ich finde Feuerlord Ozai sehr gut besetzt. Mit, wir haben ihn doch gerade noch angeschaut, Daniel Day-Kim, glaube ich.
Aus Lost, ja.
Ja, genau. Die vier sind bei mir sehr positiv rausgestochen. Iroh fand ich auch gut. Aber ich fand zum Beispiel die Schauspielerin von Katara hatte leider das Problem, dass Kataras Charakter sehr, Achtung Wortwitz, verwässert wurde. Bei ihr ist, also Katara hat im Original noch wesentlich mehr Feuer unterm Hintern so ein bisschen. Also ist mehr dieses, ey, ich will das alles alleine können und ich bin cool und ich bin krass. Mhm. Kommt auch aus ihrem Trauma so ein bisschen heraus, diese Einstellung. Und in der Netflix-Adaption ist sie halt da und macht Exposition-Dumping jede Menge und sagt, ja, das war schwer für dich und für mich und so. Ist halt eher so ein bisschen mit dabei und hat jetzt nicht wirklich viel zu tun. Und zum Beispiel, erste Folge, was Katara kickt diese ganze Serie los, weil sie einen Wutanfall kriegt, weil Sokka irgendeine Scheiße erzählt und sie durch ihr Wasserbändigen, durch ihre Wut befreit sie dann Aang aus diesem Eiskristall. Das passiert in der Netflix-Serie nicht.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Diese erste Szene, da wusste ich, dass die Serie mich verloren hat. Also diese Szene.
Ja.
Nicht die erste Szene fand ich toll und das war eigentlich das, was ich erzählen wollte. So dieser erste Moment zwischen Sokka und Katara ist halt wirklich dieses, weißt du, in der Zeichentrick ärgern sie sich gegenseitig.
Genau.
Und gleichzeitig werden sie dadurch charakterisiert.
Ja.
Was für ein Typ ist Sokka eigentlich? Okay, er ist ein Chauvinist. Er hat aber nicht die Fähigkeiten, die sie hat. Ihre Fähigkeiten sind aber noch unterentwickelt und sie nutzt sie für Spaß.
Mhm.
Und in ihr drin schlummert, dass sie aber gerne mehr wäre als das. Oder sie spürt, dass sie mehr ist als das.
Mhm.
Und das sind Konflikte, die schon innerhalb von einer Minute in der geckigen Szene erzählt werden. Ja. Du musst es nicht bewusst wahrnehmen, aber dein Unterbewusstsein nimmt wahr, wer diese Figuren sind, woher sie kommen, wie sie zueinander stehen, was der Grundkonflikt ist, der da ist, obwohl sie Geschwister sind. Mhm. Und hier ist es Exposition Dump. Die erzählen sich, ja, also ich will das und ich mach das und es ist Behauptung. Wenn Leute etwas nur erzählen, was sie wollen und was sie dafür tun, ist es Behauptung. Du musst mir zeigen, dass die so sind.
Ja.
Und null Dynamik, null Charme. Es ist pure Behauptung und Katara leidet mit am meisten drunter.
Ja.
Aber um jetzt die Brücke zu schlagen zur Schauspielleistung, also ich finde, also nehmen wir Aang als Beispiel.
Mhm.
Mein Grundgefühl bei Aang ist, er ist fehlbesetzt. Das ist liegt aber auch daran, weil Aang eine unfassbar, fast nicht erreichbare Figur ist. Wir reden hier von Harry Potter-Level-Casting eigentlich. Mhm. Du müsstest abertausende kleine asiatische Jungs durch Casting-Prozesse ziehen, um vielleicht einen Aang zu finden. Weil so oft gibt's den Avatar nicht, egal ob in Real oder in Zeichentrick. Das ist so schwierig, einen 12-Jährigen zu finden, der schon so gute schauspielerische Veranlagung hat. Denkt nur mal in der Filmgeschichte zurück. Könnt ihr an einer Hand abzählen, wie viel 12-jährige, Oscar-würdige Schauspieler ihr gefunden habt. Ne? Von Haley Joel Osment fällt mir da ein. Und dann hört's auch schon langsam auf. Da gibt's nicht so viel. So,
ja.
Also wo, weißt du, wen sie gebraucht hätten? Ke Huy Quan, der, ich sag den Namen sowieso falsch, aber der Indiana Jones den Shorty gespielt hat und später den Oscar gekriegt hat für Everything Everywhere All at Once.
Ja.
Das wäre mein Aang. So,
ja, doch.
So, fertig. Den hätte er gebraucht, aber da müsst ihr leider jetzt 30 Jahre zurück in die Zeit reisen.
Du, ich glaube, so, aber das liegt schwierig bei Aang auch ganz viel an, ganz ehrlich, an Aangs Dialogen und Charakterisierung im Skript. Ich kann nicht einschätzen, wie gut dieser Schauspieler ist, weil sein Skript einfach scheiße war.
Genau, also das wollte ich gerade aufmachen.
Ich fluche jetzt sehr viel. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Mein Grundgefühl war Miscast. Das war mein Grundgefühl. Und dann habe ich die Szenen analysiert. Also ich habe jetzt wirklich genau hingeschaut. Was passiert denn da eigentlich? Exposition dumpt auch oft offscreen.
Ja.
Du merkst, das sind oft, übrigens, wenn jemand Exposition offscreen sagt, also offscreen heißt, du siehst ihn gerade nicht, du siehst nur seine Schulter oder so, die Kamera ist auf einer anderen Person und in der Sekunde erklärt er aber etwas in einem Nebensatz, dann weißt du, in der Regel stand das sogar nicht im Drehbuch, sondern da hat ein Redakteur, ein Produzent hat im Nachhinein draufgeschaut und gesagt, die Leute verstehen das nicht, ihr müsst noch 2, 3 Sätze reinschneiden, die das erklären. Ja, wie machen wir das? Ja, wenn die Kamera auf den anderen blickt, dann holt ihr den Schauspieler, den Aang-Schauspieler nochmal ins Tonstudio und der sagt nochmal 2, 3 Sätze und das legen wir dann so drüber.
Ja.
Achtet mal drauf, selbst in der Aktion, selbst in Action-Szenen erklärt er Dinge.
Ja.
Und ich denke so, das ist doch jetzt gerade nicht euer Ernst. Also sie schmeißen diesen Kinderschauspieler vor den Bus.
Mhm.
Also Gordon Cormier. Also er hat, wenn er steht und grinst, dann ist es Aang. In dem Moment, wo er grinst, bin ich, okay, ich verstehe, warum ihr ihn gecastet habt.
Er hat auch coole Kampfchoreos. Also das muss ich, also da, die Kämpfe sind, finde ich, cool gemacht. Das ist das beste Live-Action-Bending, was es gibt, was auch jetzt nicht so das Kunstwerk ist. Ich möchte jetzt nicht an den Shyamalan-Film zurückdenken. guck den nicht. Lass es einfach. Marco, du hast ihn ja noch nicht geschaut.
Ich habe ihn tatsächlich gemieden, aber weißt du, was ich mir ganz ehrlich eingestehen musste? So schlecht kann doch der Shyamalan-Film nicht sein, weil der ist nach 90 Minuten vorbei.
Der ist nach 90 Minuten vorbei.
Ich musste gerade 8 Stunden lang die Netflix
Die Netflix-Serie ist 1000-mal besser als der Film. Dieser Film ist der Spuck mir ins Gesicht. Die Netflix-Serie enttäuscht mich einfach.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Trash-Film, der 90 Minuten geht, und 8 Stunden Netflix nochmal gucken, also das Ding nochmal gucken, da ganz ehrlich, dann wähle ich Shyamalans Film.
Bei mir ist es, die Netflix-Serie hat mich enttäuscht einfach, beziehungsweise ich habe nicht erwartet, dass sie irgendwas wird, und es war ungefähr mit meinen Erwartungen im einen. Ich hatte mir natürlich mehr erhofft. Und der Film, der kackt mir auf den Tisch. Also der ist
ich glaub's ja. Also ich rieche gerade ein bisschen Eve in der Luft. Der hätte das auch so gesagt. das Ding ist, ich habe ja gesagt, 3 Seiten sind's bei Aang. Also einerseits eventuell Miscast, aber wen willst du holen? Ne? Das ist schwierig. Das andere ist, okay, sie lassen die ganze Zeit Exposition, dann scheiß Dialoge. Was soll der machen, der Arme?
Ja.
Gilt auch für viele andere tolle Schauspieler in der Serie, wo man weiß, dass sie gut sind. Nur mal ein Beispiel. Die Dingsbums von den Northern Tribes, Yue, die ist ja die ist die Frau aus Prey.
Ach,
aus der
ich hab sie gar nicht
erkannt. Das ist die. Ja, ja.
In Prey war sie
passt super. Indigene Besetzung, sie sind ja gerade die Northern Tribes oder überhaupt die Wasserbändiger sind ja geprägt von der Inuit-Kultur. Deswegen passt die Besetzung eigentlich sehr gut.
Ja.
Und das ist eine tolle Darstellerin, aber mit der Rolle konnte ich ja gerade gar nichts anfangen.
Ja, also, ich muss aber auch sagen, ich fand Yue auch schon im Original nicht so super also eine der schwächeren Charaktere, muss ich sagen. Haben sie jetzt in der Live-Action jetzt auch, naja.
Es war jetzt mal ein Beispiel für tolle Schauspieler, offensichtlich tolle Schauspieler, von denen wir wissen, dass sie gut sind. Aber warum funktionieren sie nicht? Der dritte Punkt ist Regie. Bei Aang sieht man es besonders. Wenn du mal drauf achtest, in jedem Shot von ihm muss er spielen. Jedes Mal, wenn die Kamera auf Aang schneidet, hat er eine Grimasse. Jedes Mal, er grinst, er guckt skeptisch, er guckt böse, irgendwas, ne? Und das ist halt Regie. Das ist halt der Schnitt und die Regie. Da hat ihm jemand gesagt, da hat jemand die Kamera auf ihn draufgehalten und gesagt, guck mal böse, und jetzt lach mal. Und wir machen das dann im Schnitt. So, und genau das ist passiert. Und das ist halt ganz schlechtes Directing. Ich muss an so ein Beispiel denken. Wie holst du das Beste? Weißt du, Performances müssen ja subtiler sein. Und es gibt so ein Lieblingsbeispiel, auch wenn das nicht super repräsentativ ist, aber ich mag dieses Beispiel. Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Vielleicht kennst du die Anekdote. Es gibt die Stelle, an der Obi-Wan Kenobi, also Ewan McGregor, an der Tür klopft von Jango, also von Jango Fett und Boba Fett. Und Boba Fett macht ihm die Tür auf, also das Kind.
Ja.
Und das Kind guckt ihn so skeptisch an.
Ja.
Und dann wird er reingelassen. Und diese Szene war halt schwer für das Kind zu spielen.
Ja.
Und George Lucas hat das versucht, aber George Lucas ist ja auch nicht der fähigste Regisseur, sagt er ja selber, er produziert halt lieber. Und er hat es halt nicht geschafft, die Performance aus dem Kind rauszuketzeln. Und dann hat aber Ewan McGregor zu dem Boba Fett-Darsteller gesagt, pass auf, wenn die Tür aufgeht, guck mich an, als ob ich gefurzt hätte.
Ja, stimmt.
Guck mich an, ich hab gefurzt. Und er guckt ihn so an und you can't unsee it, wenn er Angriff der Klonkrieger nochmal anguckt. Dieses, hier die Augen zusammenkneift und den Mund fast so ein bisschen wegzieht. Aber so funktioniert Regieanweisung an Kinder.
Ja.
Blöd gesagt. Wenn du wirklich Performances rauskitzeln willst, musst du es erstmal schaffen, sie subtil spielen zu lassen. Und diese Chance geben sie Gordon Cormier gar nicht. Nichts von dem, was er spielt, ist subtil. Und jeder Shot mit der Kamera auf ihn ist Anfang der Emotion, Ende der Emotion. Mhm. Es gibt keinen Moment, in dem er einfach nur gerade ausschaut und du selbst dir selbst überlassen wird, als Zuschauer rein zu interpretieren, was er gerade denkt, durch den Kontext, den du gerade hast.
Es ist immer sehr, sehr dick aufgetragen, seine Emotion. Da hast du recht.
Und dazu kommt halt die Musik. Also dick aufgetragen ist genau das. Also die Musik, das dudelt da durch diese Serie. Wirklich, ich hätte kotzen können.
Ich
hab's kaum ertragen.
Ich muss aber sagen, die Original-Themes, die sie drin hatten, die haben sie, finde ich, sehr gut umgesetzt musikalisch. Es gab bei einer Szene, auch einer traurigen Szene, wir sind jetzt ja noch im spoilerfreien Teil, kam das Leaves from the Vine-Thema und das kriegt mich einfach jedes Mal.
Durch die Assoziation.
Ja. Durch die Assoziation, nicht durch die Netflix-Serie. Weil, ich fand es halt, also ich finde dieses Musikstück traurig und ich musste auch weinen bei der Szene, bei der Netflix-Serie dann. Aber halt nicht, weil die Netflix-Serie mir das so toll erzählt hat, sondern weil ich die besser erzählte Version aus dem Zeichentrick kenne.
Du, aber lass uns doch nicht mehr so rumtanzen. Gehen wir einfach in den Spoiler-Part, dann kannst du genau sagen, was da kickt und was nicht. Und warum das schauspielerisch an der Stelle, finde ich, auch gut funktioniert.
Ja.
Aber im Kontrast steht zu allem anderen, was wir von Onkel Iroh so sehen.
Genau.
Deswegen, Achtung, Spoiler.
Genau, 1, 2, 3, Spoiler. Es ging natürlich um die Beerdigung seines Sohnes. Oder des Sohnes von Onkel Iroh. Wie heißt er denn? Egal.
Azula oder so ähnlich?
Nee, Azula ist die Schwester von Zuko.
Nee, das ist Azula, aber er hat auch irgendwie Azul.
Auch irgendwie sowas in der Richtung.
Ich bin da überhaupt nicht namensfest.
Guck's einmal schnell nach. Und diese Beerdigungsszene, die gibt's halt gar nicht, glaube ich, im.
Luthen heißt er.
Luthen heißt er, so. Diese Beerdigungsszene gibt's gar nicht in der Originalserie. Fand ich aber nicht schlimm. Ich fand's. So wie die allererste Szene in der ersten Folge. Ich finde, es muss eine Adoption muss Sachen neu machen, um interessant zu bleiben. Und ich finde, sie haben einige, so ein paar Momente waren dabei, die neu waren, die, finde ich, was dazugefügt haben zur Story. Zum Beispiel diese Beerdigungsszene. Da kennt man aber Onkel Iroh noch gar nicht so gut. Kennt noch nicht seine Beziehung zu Zuko so gut. Und er sieht ja in Zuko seinen Sohn wieder. Und deswegen ist ihm Zuko ja so viel wert und so wichtig, mhm. weil er nicht nochmal einen Sohn verlieren möchte mhm. und schauen möchte, dass Zuko halt nicht auf den falschen Pfad gerät. Und deswegen ist diese ist so wichtig zu verstehen, dass er seinen eigentlichen Sohn verloren hat und da sich auch so ein bisschen selber die Schuld gibt, halt im Krieg ja nämlich. Und die Beerdigungsszene fand ich eigentlich sehr schön gemacht. Da gab es auch einen sehr schönen Moment zwischen Zuko vor mhm. seiner Verbannung und Iroh, so wegen, hey, tut mir sehr leid und Lieutenant hat mir auch immer sehr viel bedeutet. Ich weiß nicht mal, was genau er zu ihm sagt, aber er kommt nochmal auf ihn zu extra. Mhm. Da siehst du, okay, Zuko möchte auch eigentlich ein netterer Kerl sein, als er ist. Genau. Und das fand ich zum Beispiel einen sehr schönen neuen Moment. Vielleicht aber nicht an der richtigen Stelle. Und das hatte ich bei vielen dieser hinzugefügten Momente, dass sie, der Moment an sich ist cool, ich hätte ihn woanders hingetan. Ich hätte auch zum Beispiel nicht, die allererste Szene der Serie ist diese Verfolgung im Erdkönigreich, dann kommt das Intro und dann Lufttempel, wenn ich mich richtig erinnere. Und da siehst du eben, wie der Lufttempel von den Feuerbändigen angegriffen wird. Und du weißt auch da schon, okay, Aang ist der Avatar. Der Reveal hittet gar nicht so hart, wie er im Original hittet, weil du weißt nur, okay, Aang irgendwie, es gibt keine Luftbändige mehr, okay, komisch. Und dann, ach, er ist der Avatar, krass, gut, kann man sich vorher denken, aber er versteckt sich ja auch noch so ein bisschen, er will es ja erst nicht an Katara und Sokka erzählen.
Und du weißt das Schicksal der Airbänder ja nicht. Genau, in der neuen Serie weißt du es ja. Du weißt
von
ja
das vornherein weißt es. Ja. Und deswegen kommt es dann in der dritten Folge der Zeichentrickserie, wo sie dann beim Lufttempel sind. Und da siehst du, ach du Kacke, die wurden alle umgebracht. Das hittet ganz anders, wenn sie dann nämlich am Ende der ersten Netflix-Folge, das sind nämlich ungefähr die ersten drei Folgen der animierten und der Netflix-Folge sind ungefähr inhaltlich gleich. Bei Netflix gehen sie dann auch zum Lufttempel und du weißt ja aber schon, ja, die sind ja alle tot. Und das nimmt komplett die Luft aus diesem Reveal raus. Klar, Aang sieht dann nochmal die Leiche von Gyatso, was auch ein trauriger Moment ist, aber der kickt mich halt nicht so hart wie das Original, weil ich ja schon längst weiß, dass er gestorben ist.
Diese Pacing-Probleme hast du da die ganze Zeit. Einer der besseren Momente fand ich auch, als Onkel Iroh gefangen war und mit dem Erdbändiger geredet hat und der Erdbändiger ihm von der Mauer erzählt hat und was da alles passiert ist. Und da hast du gemerkt, ah, okay, ihr werdet ja gerne Game of Thrones. Und so, das war so ein Game of Thrones-Moment, so ein Gefangener wird durch den Wald transportiert und man redet mit ihm. Gefühlt die Hälfte aller Game of Thrones-Folgen sind das. Und das sind Momente, die schauspielerisch echt extrem gut funktionieren. Ja. Sowohl von der Seite des Erdbändigers als auch von der Seite von Onkel Iroh, weil Paul Sun Yong Lee, den ihr auch aus Mandalorian zum Beispiel kennt, der genau diese Momente toll kann.
Ja.
Dieses traurige Spielen, genau wie bei dieser Beerdigung. Mhm. Aber wo die Serie schon wieder nicht weiß, was die Zeichentrickserie ausgemacht hat, ist, in der Zeichentrickserie ist er eben nicht so offensichtlich auch emotional und gefasst, sondern er ist überheblich und lustig und tut so, als würde ihn das alles nicht interessieren. Also da sind wir wieder bei diesem The Last Jedi Luke Skywalker-Vergleich. Er zieht sich da so ein bisschen raus. Und das Moment wird dadurch nochmal dramaturgisch nochmal aufgebrochen, dass du am Ende der Zeichentrickfolge merkst, er hätte sich die ganze Zeit mit Leichtigkeit befreien können, er macht es nicht. Und er sitzt auch noch nackt da übrigens. Ja. Es gibt im Ganzen noch eine andere Ebene. Ja. Onkel Iroh ist dann die ganze Zeit nackt und lacht darüber, dass er gefangen genommen worden ist. Und kann sich mit Leichtigkeit befreien. Und trotzdem hast du aber diese emotionale Fallhöhe, weil er genau weiß, was er diesen Menschen angetan hat und dieser Mensch nicht mehr ist. Das ist aber im Subtext. Das ist im Subtext der Zeichentrickserie. Und hier ist es, lass mal den Humor rausnehmen, lass die Leichtigkeit von Onkel Iroh rausnehmen, die er immer wie ein schützendes Schild vor sich trägt. Lasst es uns direkt zu einem emotionalen Moment machen. Und weil wir jetzt so doof sind, die Zeichentrickserie kapiert zu haben, ist er nicht mal dazu in der Lage, sich alleine zu befreien. Mhm. Diese Machtdemonstration, weißt du, die Zeichentrickserie deutet immer an, wie mächtig Onkel Iroh eigentlich ist.
Ja, der Drache des Westens eben, ne?
Was seinen tiefen Fall zum Kaffeetrinker und Sidekick von Zuko.
Tee, bitte, hallo.
Teetrinker, Entschuldigung, Tee.
Jasmin-Tee.
Diese Fallhöhe wird ihm einfach genommen. Ja. Weil das wissen die gar nicht. Die machen ihn von Anfang an zu einem Großvaterfigur. Mhm. Sie müssen gar nicht aussprechen, dass er für ihn sowas wie ein Vater ist, weil die spielt das doch von Anfang an so die ganze Zeit. Aber die Zeichentrickserie nicht. Er ist erstmal der nervige Onkel, der mitgeschleift wird, bei dem sich der Prinz fragt, warum ist er überhaupt hier?
Ja.
Dieser nutzlose alte Mann.
Ja.
So, das ist eine komplett andere Art von Storytelling in, nochmal, in derselben Erzählzeit. Sie haben dieselbe Zeit.
Ja.
Und sie schaffen es nicht, weil sie nicht in der Lage sind dazu. Deswegen sind die Writer gegangen.
Ich muss aber sagen, dass ich es gut fand, dass Iroh in der Netflix-Adaption direkt damit konfrontiert wurde, mit seinen Kriegsverbrechen. Oder ob es Kriegsverbrechen mit seiner Zeit im Krieg, mit seiner Zeit als General.
Ja,
er hat schlimme Sachen gemacht. Er hat wirklich schlimme Sachen gemacht.
Ja.
In der Zeichentrick-Adaption ist es oft so ein, da wird es angedeutet, dass er nicht so die beste Vergangenheit hat. Ach, aber ist ja der witzige Onkel Iroh. Dem verzeihen wir das. Er ist jetzt ein anderer Mensch. Und ihm tritt nie, ihm haut nie wirklich jemand auf die Finger. So von wegen, du hast richtig schlimme Sachen getan, lieber Mann. Das ist jetzt in der Netflix-Adaption eben gewesen, mit diesem direkten Gespräch. Das war auch im Original nicht ganz so doll. Da war eher so, ich glaube, es gab, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, aber im Original ist es, glaube ich, nicht mein Bruder ist da gestorben oder so, sondern ja, du hast uns als Volk angegriffen. Und das fand ich eigentlich einen ganz coolen Moment, dass sie da gesagt haben, du bist für den Tod meines Bruders verantwortlich. Ich würde dich eigentlich am liebsten jetzt umbringen. Du hast schlimme Sachen getan.
Ich bin ganz bei dir. Das selber hätte ja funktioniert.
Ja.
Nur das Drumherum. Ne?
Ja.
Also was?
Das
also
ist eben hätte ein Moment, der funktioniert hat.
Ja,
aber
ja,
der Rest
genau.
Halt nicht so.
Und Onkel Iroh selber muss ja aus diesem Ironischen dann gebrochen werden. Er muss damit konfrontiert werden, was er da eigentlich getan hat. Weil er trägt ja, wie gesagt, diese Leichtigkeit, die Onkel Iroh immer transportiert, ist ja ein schützendes Schild.
Ja.
Vor seinem tief traurigen Herz, das er vor sich rumträgt. Und deswegen haben wir ja so Tränen in den Augen, wenn wir diese Tales of Buzzing Zay denken. Dieses, er hilft die ganze Zeit anderen Menschen, weil er halt seinem Sohn nie helfen konnte.
Ja.
So, das ist so ein Moment, der hittet so richtig hart.
Oh, ich kann schon wieder heulen, ey.
Ja, genau, aber die Serie, die schreit dir ja ins Gesicht, wie die Figur wirklich ist, ohne diese Doppelebene zu geben. Und das ist halt etwas, auch da wieder ein Take, der ist nicht von mir, aber das fand ich so interessant. Dieser Satz hat sich auch in mich reingebrannt, bei allem, was ich von der Realserie sehe. Imagine you feel the need taking out the edge of a Nickelodeon series.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Die Serie hat überall so viel Edge, so viel Krieg, Trauer. Die ganze Zeit überhaupt ein Szenario zu haben, sie sind die ganze Zeit im Krieg. Das ist so, und der läuft seit 100 Jahren. Wir leben in einer Welt, die seit 100 Jahren jeden Tag Krieg gesehen hat. Jeden Tag seit über 100 Jahren auf diesem Planeten ist Krieg, irgendwo auf dieser Welt. Und das spielt halt in so vielen Momenten in unserem Leben keine Rolle. Jetzt gerade wieder in größeren. Also wir werden jetzt noch mehr dran erinnert als in den Jahren davor. Aber jetzt gerade spielt es einen größeren eine größere Rolle. Und wenn du jetzt Avatar schaust, hätte das auch noch mal anders.
Ja.
Und selbst bei Kindern, weil selbst Kinder wissen, dass da draußen gerade Krieg ist und dass da draußen gerade Menschen sterben. Und das ist etwas, was diese Serie zwar eine Leichtigkeit verpackt, die aber niemals diesen doppelten Boden verliert.
Mhm.
Und hier ist es immer Krieg in your face. Weil wir haben Geld, wir
die Serie ist
haben Game of Thrones-Ambitionen.
Die Serie ist wesentlich düsterer. Also die Hauptcharaktere, also Sokka, Katara und Aang, sind noch relativ, also im Rahmen, im Kontext dieser Serie, relativ leichtherzig unterwegs. Aber alle, die sie treffen, sind wesentlich düsterer unterwegs.
Ja.
Zum Beispiel auch die ganzen Avatare, die Aang trifft. Mhm. Kyoshi, Roku und von dem vergesse ich den Namen immer, von dem Wasserbändiger.
Der letzte, ne?
Ja, genau.
Der Arm die ganze Zeit nur anschreit, der manchmal richtig unsympathisch war.
Ja. Ich mache ihm alle Vorwürfe, ey, was machst du denn? Und das zu Kyoshi passt es. Kyoshi haben sie, finde ich, ziemlich gut umgesetzt, weil Kyoshi ist halt auch einfach eine Bad Bitch. Aber Roku ist halt eigentlich ein wesentlich verständlicherer Typ. So, der auch im Original eine andere Rolle erfüllt als jetzt hier. Eigentlich erzählt er Aang, Achtung, Meteor, du hast hier ungefähr ein Dreivierteljahr Zeit, um hier deinen Shit zusammenzukriegen. Danach ist Sense. Und das sie wissen noch gar nicht von diesem Meteor. Der kam jetzt in der Endcredit-Scene vor bei Ozai. Ozai weiß jetzt von diesem Meteor. Kein anderer. Ich weiß nicht, wann sie diesen Reveal noch machen wollen, aber das ist ja eigentlich einer der treibenden Faktoren. Und ich glaube, das ist einer der großen Punkte, die sie ändern werden. Das wurde von vornherein gesagt, dass sie halt damit arbeiten müssen, dass die Schauspieler halt älter werden über die drei Staffeln. Das kannst du in einer Zeichentrickserie natürlich, da sehen die immer gleich aus. Diese Kinder werden halt das nächste Mal, wenn wir Aang sehen, ist er 15 wahrscheinlich. Mhm. Und deswegen wird das Pacing ganz anders sein. Und im Original ist halt dieser Stress, du hast hier nicht mal ein Jahr Zeit, um jetzt noch drei Elemente zu lernen. Go, 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 mein Junge. Mhm. Das wird spannend, wie sie das in den nächsten Staffeln umsetzen.
Ich finde, das war auch wieder ein Symptom dafür, wie schlecht das alles geschrieben ist und was sie glauben, was wichtig daran ist. Weil er hat, genau wie du gesagt hast, der letztendliche Showrunner, Kim heißt er mit Nachnamen, ich weiß gar nicht mehr, Albert Kim, hat betont, sie haben ja den Meteor rausgelassen wegen all den Sachen, die du gerade gesagt hast, ne? Nur um als Reveal in den Mid-Credits das doch nochmal reinzubringen. Und dann denkst du, glaubst du jetzt ernsthaft, das ist jetzt der Avengers-Moment, den wir gebraucht haben? Mhm. Ist das jetzt so wichtig? Von mir aus hätten sie ihn auch rauslassen können, keine Ahnung. Aber du denkst, das ist eine Priorität, dass uns der Meteor wichtig ist und nicht das Storytelling der Figuren? Ja. Dafür war er ja da, ne? Für genau das, was du gesagt hast, dass wir halt eine treibende Kraft haben, eine Zeit, warum sie jetzt zum Ende kommen müssen, warum sie sich beeilen müssen, dass sie antreibt. Okay, ihr müsst das rausnehmen, das verstehe ich. Aber es ist doch jetzt nicht so, oh krass, der Meteor ist ja doch drin.
Ja.
Der hat uns aber in den Interviews an der Nase herumgeführt. Es ist so, fuck this shit. Das ist nicht der Punkt. Die Charaktere sind der Punkt. Mhm. Nicht, also das Worldbuilding schon ist ein Riesenpunkt, keine Frage. Aber es sind jetzt nicht diese Story-Details, die du jetzt in Interviews, wo du jetzt darüber lügen musst, um den großen Reveal drin zu behalten, damit wir geflasht sind davon. Das ist der falsche Fokus. Weißt du, was du gesagt hast, dass es so Game of Thrones-ig ist? Ich wünschte, sie hätten mehr das gemacht. Also erstmal wäre mein Wunsch gewesen, erzählt einfach mehr aus der Welt. Mit der Production Value, so wie das aussieht, auch wie ihr die Kulturen besetzt habt, weil das ist ja auch so ein interessanter Punkt bei Avatar, bei der Serie, wie sie verschiedene Kulturen miteinander vereint, wie sie das hier interpretiert haben, auch mit, okay, dann nehmen wir doch das Erdvolk eher so indisch-pakistanisch angehaucht, aus dem Teil des Orients quasi. Mhm. Das ist super interessant, dass sie das so gemacht haben. Bin ich all in, ne? Tolle Production Value. Aber ihr habt halt euch für eine Nachverfilmung entschieden. Okay, dann zeigt mir aber was anderes. Dann geht all in. Dann macht's genauso wie in der ersten Szene, wo es schon super brutal ist, wo ihr direkt klar macht, das ist keine Kinderserie. Hier wird direkt jemand bei lebendigem Leibe verbrannt und wir gucken dabei zu.
Ja.
Okay, alles klar. Dann ist es halt Game of Thrones. Aber dann mach's auch. Und weißt du, was Game of Thrones gemacht hat? Ich meine, David Benioff und D.B. Weiss, die sind halt cleverer, als die Leute mal sagen. Die haben halt als allererste Maßnahme die Kinder älter gemacht. Die haben genau gewusst, für den Cast, den wir brauchen, müssen wir alle älter machen. Dann ist halt Jon Snow nicht 16. Dann ist da halt ein erwachsener Mann, der aber immer noch, dass er davon geprägt ist, dass er der Bastardsohn von Ned Stark ist. Das funktioniert ja trotzdem.
Ja.
So, dann mach ihn halt nicht 16 oder sogar noch jünger, glaube ich, in den Büchern. So, das muss doch nicht sein, dass Arya 8 ist. Die können doch alle älter sein.
Ja.
Und das haben sie gemacht und durchgezogen. Dadurch haben sie eine erwachsene, sehr erwachsene Serie erzählt, die halt genau das alles verkörpert, aber trotzdem anders ist auch als die Bücher, was eine angenehme Adaption ist. Aber das hier ist halt so, man reitet die ganze Zeit im Schatten eines viel besseren Originals.
Ja, wir müssen so langsam, glaube ich, zum Ende kommen. Aber ich muss jetzt gerade noch mal so ein paar Stray Thoughts loswerden.
Ja,
aber jetzt schnell Feuer. Einmal fand ich, wie sie Boomy geändert haben, fand ich falsch. der ist im Original, ist er komischer alter Counts und seine Lektion an Aang ist aber, es ist nicht alles, wie es scheint und think outside the box, was gegen Ende, ohne dich jetzt zu spoilern, für Ende Staffel 3 super wichtig ist. Oder für den ganzen restlichen Verlauf auch der Serie. Und jetzt im Netflix-Ding ist seine Lektion, du hast mich im Stich gelassen und am Ende muss Aang aber dann Boomy die Lektion erteilen, von wegen, ja, aber wir sind doch immer noch Freunde und so. Also, fand ich einen interessanten Aspekt, dieses, ey, du hast uns 100 Jahre lang hängen lassen, was soll das denn? Aber fand ich falsch umgesetzt.
In derselben Folge das Zusammenführen mit dem Bastler, oder wie heißt er, mit dem Erfinder.
Mit dem Erfinder, genau.
Finde ich eine ganz gute Idee eigentlich.
Mega.
Ne? Weil es immer noch den Kern trifft. Aber auch da zwei Sachen. Erstens siehst du, eine Live-Action-Adaption ist dem Zeichentrick ja nicht mal im Umfang, also nicht mal im Pompösen überlegen. Weil, klar, du hast 120 Millionen, aber es ist trotzdem viel zu teuer, dass da viel zu viel Gleiter rumfliegen, dass das irgendwie eine Stadt ist, die hochtechnologisch ist und riesig ist. Nee, lass uns lieber zwei Städte zusammenlegen. Sie müssen ja irgendwo sparen.
Ja.
So, die Zeichentrick kennt das nicht. Ein gezeichnetes Bild ist ein gezeichnetes Bild.
Ja.
Da passiert viel mehr Schisse.
Ja.
Und dass sie dann aber in eine Live-Action-Station hingehen und sich denken, ja gut, einen alten Inder, wer könnte den denn spielen? Wie wär's mit Danny Pudi? Der aus Community, den mögen die Leute. Das ist ein toller Schauspieler, ist er auch, keine Frage. Auch toller Synchronsprecher in der neuen DuckTales-Serie, fantastisch. Aber ich hab mich wirklich verarscht gefühlt. Wie können die da einen Typen, der, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt Danny Pudi ist, da muss ich jetzt mal gucken, aber der muss doch Mitte, Ende 30 sein. Wie kann der als alter Mann da über die Straße laufen? Ich habe wirklich gedacht, ich habe mich zu meinen Freunden geredet, habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wenn ich jetzt vor die Tür gehe, ne, aus dem Büro vor die Tür gehe, finde ich in 5 Minuten einen alten Inder, der den spielen kann. Ich brauche 5 Minuten. Das kann doch nicht sein, dass die Danny Pudi da besetzen, weil sie wissen, dass der in Community beliebt ist.
Ja.
Obwohl der völlig miscastet ist.
Das fand ich auch, also wie gesagt, Boomi bin ich nicht zufrieden mit. Ich fand aber, was du meinst, genau das war, finde ich, ein gutes Beispiel für Plots zusammenlegen, nämlich Boomi, den Erfinder und seinen Sohn und Jet und seine Gang da.
Stimmt.
Das fand ich eigentlich im Konzept eine sehr gute Sache. Praktisch war es aber halt so, dass es total aufgedröselt worden ist. Mhm. Und dass zum Beispiel Sokka, weiß ich, 2 Sätze mit Jet getauscht hat. Und dann sagt Sokka auf einmal, ja, nein, Katara, du kannst dem Jet nicht trauen. Hä, Sokka, du kennst den Typen nicht.
Ja.
Du hast den einmal auf den Markt getroffen.
Ja, das hat keine eigene Folge mit ihm.
So, ja. Und das ist halt im Original, dadurch, dass sie sich dafür für jeden einzelnen Moment einzeln Zeit nehmen, dass alle gemeinsam immer den gleichen Plot erleben, ist das halt ganz anders. So, und jetzt noch mein wichtigster Punkt für das Schlimmste, also für das, was sie am meisten verkackt haben, ist die Geisterwelt.
Okay,
Das haben sie, also das ist, finde ich, das größte Verbrechen, was die Serie fast noch mitgemacht hat. Es ist im Original diese Doppelfolge, wo die Feuernation einen Wald abgebrannt hat. Das Team Avatar findet das, geht zu einem Dorf in der Nähe, die sagen, oh, bei uns verschwinden Leute. Dann gehen sie und dann finden sie raus, oh, da ist es ein wütender Waldgeist. Das ist natürlich schlimm, den müssen wir einmal besänftigen. jetzt erfahre ich auch noch in dieser Geisterwelt, dass Avatar Ruko jetzt ganz dringend mit Aang reden muss. Und das muss morgen passieren, weil dann ist Sonnenwende oder was. Das geht nur morgen. Sie müssen dazu in die Feuernation und das ist super risky. So, richtig High Stakes und dann erfahren sie vom Kometen. In der Netflix-Ding ist es so, verbrannter Wald, Dorf in der Nähe, ja, okay, irgendwie verschwinden unsere Leute. Okay. Ja, gut, Aang weiß auf einmal, wie man in die Geisterwelt kommt. Das muss ihm vorher auch jemand anders verraten. Und dann treffen sie nicht nur Hai Bei, den Waldgeist, der aber mehr so ein animalisches Tier halt wirklich ist. Mhm. Dann treffen sie auch noch auf einmal Wan Chitong, die Eule aus der Bibliothek, die eigentlich erst in der 2. Staffel vorkommt. Und die ist auch nur drin, um kurz zu sagen, ja, du bist in der Geisterwelt, pass mal auf lieber, weil das kann ja ganz schön gefährlich sein. Das ist Exposition, die wir nicht brauchen. Mhm. Das war schon vorher klar. Außerdem ist die Geisterwelt nur ein blauer Wald, anstatt halt irgendwie eine bunte Welt. Also Wan Chitong hat da überhaupt nichts zu suchen. Und dann kommt auch noch Ko the Face Stealer dann mit rein. Also es sind 3 Geisterkreaturen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie halt in derselben Welt leben. dann klaut Ko noch von Sokka und Katara die Gesichter und dann ist das der Plot, dass Aang zu Roku gehen muss, um herauszufinden, wie er denn Sokka und Katara wieder befreit. Und das ist so verworren. Und am Ende ist Hai Bei, also der ursprüngliche Waldgeist, komplett irrelevant. Und Wan Chitong ist halt auch nur da, damit die Leute einmal sehen, ah, die Eule kenne ich. Und Co. ist nur, Co. ist von diesem Grauen, also so, okay, der ist nicht ganz gut, der ist aber auch nicht ganz böse. Das ist irgendein mächtiges Wesen. Ah, okay, könnte ein gefährlicher Gegner sein, wenn wir es mit ihm verkacken. Und dieser ganze, du darfst keine Emotionen zeigen, wenn du ihm gegenüberstehst, sonst klaut er dein Gesicht. Das ist halt auch alles weg, der ist einfach nur irgendein ekliges, böses Spinnenmonster.
Sie legen da einfach über einen Plot von 2 Folgen hinweg, also 2 Stunden Netflix-Original-Serie, Live-Action-Serie, legen sie 3 der besten Folgen der Originalserie einfach so, quetschen sie da irgendwie rein.
Ja.
Und dann bleibt davon gerade das Eulenwesen. Also die Folge habe ich neulich erst gesehen.
Ja.
Das ist ja eine der besten Folgen der gesamten Serie und auch unglaublich deep.
Ja.
Hat aber, also den Raum geben sie ja der Eule nicht. Das ist jetzt erzählt. So, jetzt ist sie da drin.
Und wird auch nicht nochmal vorkommen, denke ich, in der 2. Staffel. Ich denke nicht, dass sie die Bücherei machen werden in der 2. Staffel.
Ja, ihr Deppen. Ihr habt gerade eine der tiefsten Folgen einfach jetzt gestrichen schon. Hauptsache, die Eule hat ein Cameo.
Ja.
So, das ist so, okay, ihr habt das komplett missverstanden. Und mir ist ja der Lore egal. Ihr könnt den Lore ändern, wie ihr wollt.
Ja.
Ihr könnt Folgen zusammenlegen, wie ihr wollt. Aber ihr müsst doch verstehen, warum diese Folgen existiert haben und was sie ausgesagt haben. Und wenn ihr das dem Ganzen nimmt, dann nehmt ihr Avatar die Substanz.
Ja.
Dann ist es oberflächlicher Quatsch. Und ich sag Quatsch, ich sag nicht mal Spaß. Ich weiß auch, dass ein paar Leute mir so geschrieben haben, weil meine negativen Social-Media-Kommentare kamen so, ja, ich hatte Spaß damit. Ich frage mich, welchen Spaß? Ich glaube, irgendwo bei der 2. letzten Folge ganz kurz so, das war der größte Lacher, den du von mir gekriegt hast. Und ich kann mich nicht erinnern, wo ich das gemacht habe. Es muss irgendwas mit Sokka gewesen sein, weil ich glaube, der Darsteller, um auch noch mal was Positives zu sagen, den hättest du nicht besser schnitzen können.
Nee,
der sieht ja aus wie die Zeichentrickfigur, nur in echt.
Ja.
Aber ihr gebt ihm halt nichts von dem Charakter und nicht die Dialoge und nicht den Character-Arc. Ihr habt einen guten Schauspieler einfach verbrannt,
auch das, lebendig. Auch, dass sie dann gesagt haben, ja, wir wollen Sokka weniger sexistisch machen. Und dann geht's halt mehr darum, dass er sich als Krieger beweisen will.
Mhm.
Ist okay, so, meinetwegen, ja. Wenn ihr es halt nicht besser erzählen könnt, macht das halt. Und dann ist aber halt, dann trifft er ja Suki, also die Kyoshi-Kriegerin. Und die verknallt sich total in ihn, weil er der cute foreign boy ist. Was fast noch sexistischer ist.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Ey, und umgekehrt, es geht auch in eine andere Sexismus-Richtung, finde ich. Und das jetzt gehen wir wirklich langsam einen Schluss über.
Ja.
Prinzessin Azula. Das ist halt eine Figur, die in der Zeichentrickserie einerseits evil as fuck ist, also so böse, wie du es nur darstellen kannst, also nicht sehr vielschichtig, zumindest bis jetzt für mich. Ich kenne die ja, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich habe aber, du merkst, dass da irgendwas in ihr schlummert. So, und ich bin so gespannt, das rauszufinden, ne? Okay, jetzt hat mir die Serie vorgekaut, was in dieser Version in ihr schlummert. Und ihr nehmt gerade einen faszinierenden Badass-Bösewicht, eine Frauenfigur, die ich unglaublich cool finde, obwohl sie nur der Evil-Evil-Antagonist ist, und macht sie zu so einer kleinen Göre, in Anführungsstrichen. Weil so inszeniert ihr sie.
Ja.
Ihr inszeniert sie wie ein beleidigtes Kind.
Ja.
So, das ist ja auch eine Form von Sexismus, in dem du eine Frauenrolle komplett degradierst zu sowas. Und im Original ist ja auch so, ihre Freundinnen, selbst das hat ja eine Dynamik.
Ja.
Die Dynamik ist ja, sie bullied sie, ihr zu helfen, was kommt wieder komplett interessant ist.
Ja.
Und Next Level Evil, das sind deine besten Freundinnen? Du zwingst sie, deine besten Freundinnen zu sein. Und hier ist es so, nee, wir sind jetzt die 3 von der Highschool, die andere Kinder mobben. So, das ist so, okay,
ihr seid
jetzt alle unsympathisch.
Die tauscht ja 3 Sätze aus mit Mai und Ty Lee. Also das war's ja auch. Ja. Die stehen nur daneben und gucken ihr beim auf die Fresse hauen zu.
Von einem schlechten Greenscreen. Wirklich schlecht rausgekeyt.
Ja.
Wisst ihr, was besser rausgekeyt ist, um jetzt einen Übergang zu schaffen? Paul, wenn er die News bei der GameStar macht.
Hey.
Das ist der viel bessere Greenscreen. Da geht auch hier Kudos an unseren Kollegen Alex,
genau,
der das mal ausleuchtet. Das ist ein Greenscreen. Du siehst nicht den Übergang. Du weißt, dass es nicht echt ist, aber du siehst es nicht. Ja? Und dann stehen die aber in diesem Hof drin und du siehst, dass es schlecht ausgeleuchtet ist.
Ja.
Das passiert immer, wenn Leute zu nah im Greenscreen stehen. Als hätten sie keinen Platz gehabt, eine große Halle aufzubauen.
Teilweise auch extreme Unschärfe gewesen, finde ich, zum Hintergrund, um halt zu vermeiden, dass es da irgendwie komisch aussieht. Muss aber kurz als abschließende positive, also ich stimme dir zu, ich fand das mit Azula schwer umgesetzt. Eigentlich eine coole Idee, dass sie jetzt schon vorkommt, weil eigentlich kommt sie erst in der 2. Staffel vor, was ich auch immer wieder vergesse. Aber halt schlecht umgesetzt. Ozai, du siehst Ozais Gesicht, glaube ich, nicht bis Ende 2. Staffel oder Anfang 3. Staffel, was noch mehr diese ominöse Kraft ist. Aber ich muss sagen, ich fand eigentlich viele Kampfchoreos ziemlich cool. Die Effekte beim Bändigen fand ich ziemlich cool. Der Kampf von Katara und Zuko am Ende, den fand ich cool gemacht. Nur Und auch den Kampf zwischen Katara und Paku am Ende, dem wasserbändiger Meister, fand ich eigentlich cool. Dann haben sie halt wieder weitergesprochen.
Bin ich grundsätzlich bei dir, aber wenn du es mit der ersten Staffel vergleichst, ja. Ich bin ja jetzt in der zweiten Staffel, man merkt den Qualitätssprung in der Zeichentrickserie nochmal. Ja. Die Kämpfe sind noch viel ausschweifender und cleverer gezeichnet. Und sie hatten halt Zeit dafür. Sie konnten es halt genauso machen, wie kann man dramaturgisch einen guten Kampf erzählen. Ne? Das ist ja eine große Kunst, dramaturgisch einen guten Kampf zu erzählen. Und was ich gehört habe, und das ist wie ein Schlag ins Gesicht für mich, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie manche der Choreografien, die du da siehst, dass sie da nur eine halbe Stunde Zeit dafür hatten.
Oh, scheiße.
Das war wirklich so, ne, die Exposition-Dumping-Dialoge sind wichtiger. Wir nehmen uns jetzt eine halbe Stunde, um schnell irgendwie ein paar Faustschläge, in Anführungsstrichen, irgendwie einzustudieren. Die zeigen wir, schneiden es irgendwie wild zusammen, passt schon. Und so ist ja diese Serie. Schuss gegen Schuss, bla, ganz simpel abgefilmt. Ja. Da ist ja nicht super, das ist nicht super clever inszeniert. Und die Zeichentrickserie denkt sich schon, ja, wie könnte man diesen Dialog jetzt filmen? Machen doch mal eine Kamera von oben. Machen wir mal eine Draufsicht. Machen wir es ein bisschen filmnoiriger. Machen wir eine leichte Untersicht, weil hier gerade was mit den Charakteren passiert. Diese Serie nicht. Die macht Schuss, Gegenschuss, Exposition-Dump. Ja. Es ist komplett lieblos. Und wenn es diese Vorlage nicht gäbe, würde es auch keinen Mensch interessieren. Ich hätte, weißt du, es ist schwer für mich, eine Perspektive jetzt einzunehmen, die Eve ja eigentlich gehabt hätte. Ja. Wie ist es für mich, wenn ich gar keinen Bezug hätte?
Ja, das hätte ich jetzt auch noch sehr interessant gefunden, tatsächlich.
Ich behaupte aber, das sind solche Qualitätsmängel in der ersten Folge schon, ne? Diese Exposition-Dump-Dialoge, dass das Engler mit seinem, in Anführungsstrichen, Haustier-Apak redet, statt dass sie uns es durch seinen Blick erzählen zu lassen, was in ihm schlummert. Ja. Nein, er muss es uns erklären, indem er mit seinem Tier redet. Das ist wirklich so, okay, ihr haltet uns alle für Idioten. Mhm. Wenn ich das gesehen hätte, wenn ich nur das gesehen hätte, ich hätte es nicht nur abgebrochen, ich hätte niemals die Zeichentrickserie geschaut. Ich hätte gedacht, ja, man sieht, dass es von einer Kinderserie kommt. Die hält uns für blöd.
Wenn dieser Podcast nicht gewesen wäre, hätte ich die Serie nicht durchgeschaut.
Ich auch.
Schönes Fazit. Aber du kannst dich übrigens noch, was geile animierte Kämpfe angeht, da kannst du dich aber sowas von auf das Staffelfinale der dritten Staffel freuen. Die letzten
Serienfinale dann.
Das, ne? Serienfinale war ich, genau. Also ja, die letzten drei, vier Folgen. Boah, also ich gucke manchmal einfach nur diese letzten Folgen nochmal, ohne den Rest der Serie nochmal zu schauen, weil die einfach so gut sind.
Du, ich habe gerade den Kampf gesehen auf der Raupe, die auf die Mauer zufährt.
Dieser Bohrer da, ne?
Ja, auch clever, auch dass es halt auf dem Zylinder ist, der Kampf. Die wissen diese Umgebung, sie wissen, was sie damit machen können.
Ja.
Ich garantiere euch, der Kampf wird genauso da nicht sein, weil eine Live-Action-Serie hüft ja eng auch die ganze Zeit so uninspiriert durch die Gegend.
Und er kann fliegen, okay. Er kann fliegen.
Der kann fliegen, er kann einfach fliegen.
Und das ist halt auch so ein Ding, was auch in der Korra-Serie dann, da können dann einige Leute fliegen und das hat auch einen Grund, warum die fliegen können. Das ist eigentlich eine sehr, sehr seltene Fähigkeit, wenn ich dir das einmal vorwegnehmen darf. Das geht halt, es können einige wenige Luftbändiger, weil sie sich dann komplett lossagen halt von der Welt und von ihren Emotionen und so weiter. Eine super seltene Fähigkeit, die ein Charakter kann in diesen beiden Serien. Und Aang fliegt einfach so durch die Gegend. Ja.
Und vor allem nicht mal perfekt animierte Aang, weil also ganz ehrlich, du siehst nicht mal den Übergang. Du siehst da teilweise, springt da nicht der menschliche Schauspieler hoch und dann geht das über eine animierte Figur, die fliegt. Du siehst, dass eine animierte Figur gerade losrennt und springt.
Ja.
Und das ist ihr habt 120 Millionen dafür ausgegeben. Ich mach dir das, jeder Filmstudent macht dir das mit einem leichten Umschnitt, so dass du es nicht merkst, dass da ein Übergang ist. Und das geht, das ist doch kein Problem. Leute können das mit After Effects besser als das, was ihr da gemacht habt. Ja. Es ist wirklich. Es ist ganz schlimm. Hoffentlich wird wenigstens das für eine zweite Staffel besser, weil zweite und dritte sind ja schon angekündigt. Ja. Das heißt, die ganze Serie wird zu Ende gefilmt, weil es war ja erfolgreich genug. Das heißt aber auch, es kann frühestens, würde ich mal behaupten, in 2 Jahren weitergehen. Es sei denn, sie machen einen riesen Schnellschuss. Wenn nächstes Jahr eine Staffel kommt, dann ist sie noch schlechter.
Ja. Also sie,
aber weißt du was?
Das
werde ich nie rausfinden, weil ich werde nicht weitergucken. Ich werde das in Live-Action, nein, gar nicht mehr.
Ich werde sie nicht. Nur wenn ich höre, dass sie jetzt auf einmal richtig fantastisch ist, dann gucke ich aus Interesse vielleicht einmal rein. Da glaube ich aber nicht dran.
Ist mir wurscht. Ich kann jetzt das Original gucken, das ist besser.
Ja.
Es wird immer besser sein.
Und du kannst Korra halt gucken, was auch eine fantastische Serie ist.
Ja. Ich kann die Bücher lesen.
Also, und ich wünschte wirklich, sie hätten einfach eine andere Geschichte aus diesem Universum verfilmt.
Ja. Das ist mein absolutes Hauptproblem damit. Es gibt ein besseres Original, das ich gucken kann.
warum, also ich bin im Alter angekommen, wo die Lebenszeit wichtig ist und die will ich nicht damit verschwenden. Ja. So, also, wenn ihr auch ein bisschen mehr Lebenszeit verschwenden wollt, das klingt jetzt so negativ, ich wollte eigentlich einen Übergang dazu schaffen. Ich habe es vorhin schon versucht.
Ja.
Man kann dich in der GameStar News sehr regelmäßig sehen. Schaue ich auch immer sehr gerne, vor allem mit dir, weil dein schönes Moin, da kriegt man direkt eine gute Laune. Ne, auch wenn schlechte News kommen. Aber man kann dich bestimmt auch woanders hören. Ich weiß zumindest, dass du im GameStar Talk neulich
warst. Genau, ich war neulich auf dem GameStar Talk-Kanal zu Gast. Wir haben über Helder was 2 gesprochen und warum das gerade so abgeht und warum das so erfolgreich ist und dass sich da andere Live-Service-Spiele mal eine Scheibe von abschneiden können. genau, und ansonsten auf GameStar einfach bin ich immer mal wieder dabei. Ich war neulich auch im Stream. Wir haben Helder was zusammen gespielt. Ich spiele im Moment viel Helder was. genau, schaut uns einfach mal bei GameStar vorbei. Da bin ich immer mal wieder dabei. Ganz viel in den News.
Darf ich dir eine ganz kurze Abschlussfrage stellen? Ja. Du kannst sie mit Ja oder Nein beantworten. Passend zu Helder, was? Ja. Ich habe das neulich auf Social Media gefragt. Starship Troopers, der aus dem Original von Paul Verhoeven. Satirisches Meisterwerk oder völlig überbewertet?
Das ist eine Oder-Frage, da kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Hammer.
Ach so, stimmt.
Entschuldigung. Super. Ich habe ihn neulich zum ersten Mal geschaut. Ich war nämlich so, okay, wir waren mit Freunden am Überlegen, holen wir uns Helder was? Ach, der soll doch so sein wie Starship Troopers. Gucken wir den Film. Wir hatten alle mega Spaß. Fand ich sehr gut. Fand ich die Satire eigentlich ziemlich gut. Die muss man aber halt verstehen.
Mhm.
Ich finde,
die ist nicht gerade subtil.
Nö, aber es gibt halt Leute, die denken, geil, Army. Also wer, Max. Aber ich weiß auch nicht.
Aber das ist ja auch entlarvend. Na, egal.
Entlarvend, weil es Käfer sind.
Ja, wer es bis hierhin nicht gemerkt hat, Paul ist ein Freund von schlechten Wortwitzen.
Ja.
Insofern hast du auch E4 wieder super adäquat übersetzt.
Schön.
Ersetzt, Entschuldigung. Und vielen Dank, dass du da warst, Paul.
Gerne.
Und wir haben am Ende immer ein kleines Schlusswort, aber ich möchte hier wieder mit den weisen Worten von Onkel Iroh einfach verbleiben. Wisdom is chasing you, but you've always been faster.